ARD.
Audiothek, 18 Uhr, sucht und süchtig, zum vorletzten Mal hier auf diesem Kanal, aber weiterhin diese Woche und auch in Zukunft am Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Also sucht und süchtig. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich begrüße heute neben mir den Leon. Hallo Leon.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ja. Und ja, ich habe gehört, ich muss heute den John ersetzen und wir fangen mal mit der Befindlichkeit an.
Genau, John ist krank. Wir schicken ganz, ganz liebe Grüße und gute Besserung und Küsschen und Umarmung.
Ja, ganz liebe Grüße auch von mir natürlich.
Sehr gut. Leon, du bist aus Köln gekommen. Danke genau. Für die weite Reise.
Ja, freut mich, dass ich hier sein darf, wie gesagt. Ich hoffe jetzt auf einen schönen Podcast mit euch. Mhm. Und bin ziemlich aufgeregt, hab gut geschlafen. Bei mir spielt der Schlaf immer eine ganz große Rolle, wenn es um Befindlichkeit auch geht. Durch die ganze Konsumgeschichte hatte ich sehr, sehr viel Struggle mit dem Schlaf auch. Von daher bin ich wirklich froh, dass ich gut geschlafen habe, ausgeschlafen, jetzt hier sitzen kann.
Schön, du siehst auch fit aus.
Und ja, das
sieht super aus. Wir haben beide unseren 3-Tage-Bart länger nicht rasiert, da könnte man wieder geschützt werden, ne? Genau. Bei uns beiden. Ja. Aber ist auch eine Sache, die man dann macht, wenn es nötig ist und auf keinen Fall vorher, ne?
Genau.
Ganz kurz, bevor wir zur Befindlichkeit kommen von dir und mir, ist doch schon auch immer interessant, du hast uns angeschrieben, hast angeboten, deine Geschichte zu erzählen.
Genau.
Wir können schon mal vorwegnehmen, heute geht es um Opiate, im Speziellen um Oxycodon. Ein sehr, sehr wichtiges Thema und danke dir, dass du das teilen möchtest. Ganz wichtig, dass das endlich hier bei Sucht und Süchtig besprochen wird. Wie kamst du zu dem Podcast?
Wie kam ich zu dem Podcast? Also meine Eltern sind beide in der Gesundheitsbranche tätig. Ich habe auch ganz viele Freunde, die irgendwie Physiotherapeuten sind, Ärzte. Also ich bin irgendwie da sehr, sehr viel in dem ganzen Gesundheitssystem umgeben von vielen Menschen. Mhm. Und ich glaube, meine Mutter kannte den über ihre Schwester, also meine Tante, bei der ich jetzt hier auch zu Gast sein darf in Berlin für die
Liebe
Zeit.
Grüße.
Liebe Grüße, genau. Und es fing an mit einer Folge von Dr. Shantima Gerd über Kopfsache,
ja.
Weil das eben sowas so medizinisch auch ist und eben auch irgendwie um die eigene Sucht so ein bisschen zu verstehen.
Ja.
Und das wurde mir geschickt von meiner Mutter und ich habe reingehört und habe gedacht so, wow, die haben irgendwie genau dieselbe Scheiße durch, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf.
Du darfst alles sagen.
Wie ich. Und dann hat sich das von da irgendwie weiterentwickelt. Dann habe ich auch erstmal irgendwie geguckt, gibt's schon Folgen zu meiner
Substanz.
Ja. Da war dann wahrscheinlich am ehesten noch Heroin mit, ich weiß nicht mehr, was war. Mhm. Ist ja auch egal. Mhm. Ich habe aber auch ganz viele andere Sachen durch und dann habe ich irgendwie so querbeet ohne wirkliche Reihenfolge in die Folgen reingehört.
Und das geht, oder? Auch ohne.
Ja,
man muss nicht bei der 1 anfangen.
Nein, muss man nicht. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch erst ganz spät erfahren, dass die ersten 10 Folgen woanders zu finden sind.
Ja.
Das ist noch nicht lange her, dass ich die gehört habe. Also von daher man kann auch mittendrin einsteigen. Hat für mich auch super funktioniert.
Toll. Danke, das hören wir natürlich sehr gerne, dass man auch so quer einsteigen kann, weil ich denke, dass das so ist, aber wenn man das dann bestätigt bekommt, ist das natürlich schön. Wie geht's dir? Mit welchem Gefühl sitzt du heute hier, Leon?
Ja, also ich bin sehr aufgeregt, beziehungsweise jetzt gerade hat es sich ein bisschen gelegt, wo man jetzt irgendwie hier die Kopfhörer auf hat und loslegt. Wie gesagt, ich habe gut geschlafen, das spielt bei mir immer eine wichtige Rolle. Ich freue mich total, dass ich hier das irgendwie teilen darf, die Geschichte, weil ich irgendwie auch finde, dadurch, dass ich das teilen darf, kann man vielleicht wenigstens noch irgendwelche, also andere Leute erreichen, die vielleicht nicht durch dieselben Sachen durch müssen wie ich. Von daher bin ich eigentlich glücklich, dass ich hier sein darf, ausgeschlafen und wie gesagt, ziemlich aufgeregt, aber das legt sich, glaube ich, auch bald.
Wie sieht's aus mit dem Suchtdruck?
Suchtdruck ist eigentlich ja immer da. Also um das vorwegzunehmen, ich bin in der Substitution. Das heißt, ich bekomme Opioide weiterhin verschrieben. Allerdings welche, wo man, also ich bekomme davon keinen Rausch. Und es wird versucht, diesen Suchtdruck eben abzumildern, beziehungsweise den Entzug, die Entzugserscheinung wegzunehmen. Suchtdruck habe ich natürlich immer. Also es geht nie ganz weg, so habe ich das Gefühl. Mhm. Aber es ist eigentlich in letzter Zeit sehr gut handelbar. Das würde ich schon sagen.
Sag doch mal nur ganz grob, auch für die Einordnung, für alle, die jetzt eben zuhören. Nur, dass wir es einmal vorher gesagt haben, wie lange hast du konsumiert und wie lange bist du jetzt in der Substitution?
Oxycodon habe ich konsumiert 2,5, knapp 3 Jahre und davor aber auch schon Tilidin. Mhm. Also insgesamt Opiate würde ich sagen 4 Jahre.
Mhm. Ja. Clean? Also in der Substitution meine ich?
Genau, ja. In der Substitution bin ich seit dem 5.8.
Herzlichen Glückwunsch.
Genau, dankeschön. Ja. Davor habe ich aber allerdings auch, ich glaube, 6 Wochen lang kalten Entzug gemacht und bin dann aber in die Substitution und auch eben in die Therapie, was jetzt gerade läuft.
Da, auch das schon mal ganz kurz, da kommen wir natürlich hinten raus, zu, nur eben, dass wir einen Überblick haben, ist das eine ambulante Therapie, die du jetzt machst und wie oft trifft man sich da, nur mal ganz kurz?
Genau, das ist eine ambulante Therapie, das ist einmal die Woche Einzeltherapie und einmal die Woche Gruppentherapie. Mhm. Ich bin noch momentan am Überlegen, ob ich habe mich ein bisschen informiert nach einer Selbsthilfegruppe noch, dass ich da auch noch hingehe, weil ich da von euch ja auch immer gutes Feedback irgendwie drüber gehört habe. Und zum Arzt muss ich eigentlich jeden Tag morgens hin und
um das abzuholen.
Um das abzuholen, genau. Okay.
Und deswegen musstest du auch mit deinem Arzt sprechen, um den Ausflug zu machen, weil du ja quasi was to go bekommen musstest.
Genau,
nennt sich das auch so?
Das nennt sich Take Home, Und genau, da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei der Arztpraxis bedanken. Ich weiß auch, dass die zuhören.
Ah, liebe Grüße auch, ja.
Genau, vielen Dank, dass das ermöglicht wurde. Bin ich sehr dankbar für.
Ja, und auch generell vielen Dank für eure Arbeit, auch an deine Arztpraxis.
Auf jeden Fall.
Und natürlich an diesem Punkt vielen Dank an alle Menschen. Und da wissen wir, dass uns sehr viele zuhören aus dem Suchthilfesystem. Einfach mal eine dicke Umarmung geht raus an alle Therapeutinnen, Suchtberater, Betreuer, Sozialarbeiter, an alle Menschen im Suchthilfesystem, natürlich an generell alle Menschen, die anderen Menschen helfen, aber hier in unserem speziellen Fall. Danke an die Suchthilfe.
Ja, da möchte ich mich auf jeden Fall auch dran anschließen.
Sehr gut.
Vielen Dank.
So, dann mache ich mal meine Befindlichkeit.
Ja.
Leon, ich weiß, dass, also das wird so eine Mischung jetzt aus den Befindlichkeiten der letzten Wochen. Also ich hatte schon mal in einem Häppchen oder in einer Folge über Alltag gesprochen, dass der wieder da ist. Und auch über unsere Situation, dass das natürlich auch nicht einfach war. Also wenn sich da was doppelt. Aber ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen, denn ich bin aufgewacht. Fange ich woanders an. Ich fange an, wir hatten einen ganz tollen Live-Auftritt von unserer Tour in München. Das war wirklich wieder, da geht einem einfach das Herz auf, wenn wir euch dort treffen. Und in diesem Zusammenhang, warte mal, das mache ich mal direkt. Ja, mache ich mal Sucht und Süchtig Org-Team hier einfach mal so stumpf mit rein von der Seite. Jetzt das Internet in meinem Handy aus, weil ich natürlich auf Flugmodus schalte, wenn wir hier aufnehmen. Wir sind am 21.11. in Leipzig. Am 2.12. in Freiburg und am 3.12. in Stuttgart. Also unsere letzten 3 Termine dieses Jahr. Holt euch gerne Tickets, es gibt für alle Städte noch was. Und auch hier der Hinweis, ganz wichtig, wenn ihr süchtig seid oder wenn ihr in der Selbsthilfegruppe seid oder auch wenn ihr im System arbeitet und mit eurer Gruppe kommen möchtet, wenn ihr eine ambulante Therapiegruppe seid und kommen möchtet oder ihr eine stationäre Gruppe seid und kommen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an hagen.decker@gmail.com, dann kommt ihr kostenlos zu Sucht und Süchtig. Das ist klar, das haben wir schon gesagt. Bitte macht das. Ja, so ein Live-Auftritt ist einfach erstmal für uns schön, denn natürlich ist das schön im Sinne von die Menschen kennenzulernen, euch kennenzulernen. Jetzt rufe ich auch dich an, Leon, du gehörst ja auch dazu, dass man uns sieht, dass man mal die Menschen sieht, die einen hören. Denn so eine enge Bindung, wie ihr zu uns aufbauen könnt, so wird das manchmal berichtet. So kenne ich das ja auch mit meinen Podcasts, die ich höre. Nur ist es bei uns ja immer noch mal viel, viel persönlicher, weil ja oft eben die Krankheit dann vorliegt, sei es als Angehöriger oder Betroffener. Und die Sache mit den Umarmungen und so, das zieht sich durch. Das ist für John und mich doch auch immer sehr, sehr emotional und gibt uns einfach Kraft.
Ja.
Und Mut weiterzumachen.
Ich habe noch eine Sache zu dem Org-Team. Ich habe dich ja vorhin schon eben vor der Aufnahme gefragt, wo kann man denn diesen TED-Talk vielleicht nochmal sehen? Das ist vielleicht auch spannend für die anderen Zuschauer, weil ich mich das auch gefragt habe.
Der TED-Talk kommt jetzt auch noch. Genau, den haben wir danach gemacht. Wir waren zweimal in München mit einem Tag in Berlin. Das war sehr anstrengend, so viel Zug zu fahren. Der wird demnächst hochgeladen, ja. Vom TED Talk selber, also von TED. Und das, genau, das war das nächste, was passiert ist. Das war auch wunderschön, dort eben auch Menschen zu treffen, die einen, also, das waren 700 Zuschauer da in der Halle, die jetzt, wo einen jetzt nicht so viele kannten. Also, es kannten uns halt einige, aber die, da waren ja sehr viele Speaker und dann sind da auch eben Menschen, die uns nicht kennen. Und das Feedback da war auch toll. Das Thema war Konsum, Konsum. Alles muss raus. Und unser Einstieg war, bei uns musste leider immer alles rein. Ja, zum Thema Konsum. So ging unser TED-Talk los und dann haben wir dort über unsere Geschichte gesprochen. Ja, es bezüglich dieser organisatorischen und Sucht und Süchtig und Zukunftssache ist natürlich, sind so Termine ganz wichtig für uns. Ja, zum einen, um auch die Message weiter unters Volk zu bringen. Ja, dieses hinterfragt euren Konsum. Passt auf, dass ihr nicht abhängig werdet, denn es gibt keinen Weg zurück. Ja, chronische Krankheit.
Kann ich bestätigen.
Ja, Entstigmatisierung. Also egal, wo wir sprechen, ist das einfach toll für eben diese genannten Punkte. Und auf der anderen Seite ist das auch immer so, natürlich, wenn wir sprechen, dass, ich meine, ich habe ja auch noch einen Rucksack auf. Ja?
Ja.
So mit Steinen drin. Und jedes Mal, wenn man gesprochen hat, so wird es auch heute nach der Sendung sein, ist einfach der Rucksack ein bisschen leichter. Und generell in meinem Leben, das ist jetzt das vorletzte Mal ARD. Ich bin auch froh, wenn es vorbei ist. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich gegenüber unserem Arbeitgeber, sondern weil die letzten Monate und Wochen sehr aufwühlend waren, was das angeht. Und ich einfach spüre, dass die Kraft eben auf den neuen Zeitpunkt gesetzt wird. Und das kann ich ja, können wir ja jetzt so noch nicht umsetzen, weil wir ja hier noch 3 Wochen sind. Aber ich gucke mit Vorfreude jetzt auf die Zeit danach, weniger mit Angst. Aber ich sag mal, es ist so eine ja, leicht angespannte Vorfreude trotzdem, weil wir ja noch nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Aber ihr helft uns da sehr, vielen Dank. Und generell in meinem Leben, genau, habe ich gerade schon gesagt, ne, ist es so, dass dieses, ich freue mich gerade, ich habe gerade so eine Phase, wo ich mich jeden Tag, wenn ich morgens aufwache, total freue, dass ich geschlafen habe. Ja?
Ja.
Weil eben bei meiner Substanz ist Schlafen ja eher nicht Thema. So, dann, ne, dieses immer 3 Tage, also mein Zyklus war ja auch immer 3 Tage wach, 2 Tage schlafen, dann wieder 3 Tage wach und das hat halt immer zur Folge, dass man nie, also abhängig, also man ist natürlich intoxikiert, dann kommt man runter, hat man Suchtdruck, man ist halt so krass beschäftigt mit allem rund um die Substanz und da so einen Tag zu überleben im aktiven Konsum ist wirklich die Hölle, so, ja. Und ich habe da so viele schlimme Erinnerungen dran, eben in, wenn man jetzt diese Alltagssituation dazu nimmt, also ja, mein Kind von der Kita abholen, den Nachmittag verbringen, Bilder malen, spazieren gehen oder mal einen Film schauen oder zusammen kochen, da habe ich gerade so eine Phase, wo ich jedes Mal richtig sentimental bin. Ich spüre, das ist so ein bisschen wie, als würde man auf einmal, also zum Beispiel ich koche ja mit meiner Familie, also mit den Kindern und meiner neuen Partnerin Julia, liebe Grüße. Und dann habe ich das Gefühl, ich drücke manchmal so eine Stopptaste, so Freeze. Und dann friert die Welt so um mich rum ein. Und ich versuche diesen Moment zu genießen, wertzuschätzen, mich darüber zu freuen, dass ich das wieder erleben darf. Und bin aber auch unfassbar demütig, ja.
Ja.
Und kann es eigentlich manchmal gar nicht fassen, so. Dann, dass das wieder so, dass dieser Alltag wirklich wieder passiert, ja, mit den genannten Beispielen und ja, dann bin ich aber auch dann kurz traurig, weil ich weil einfach so viele Menschen nicht verdient haben, wie ich sie behandelt habe, so.
Ja.
Ja.
Darf ich bitte.
Ja,
darf ich fragen, wie sieht's bei dir mit Suchtdruck aus auch oder?
Ja, also unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn ich aus so einem Freeze-Moment, wenn denn die Traurigkeit überwiegt, ja, obwohl alle da sind und alles gut ist, ne, aber wir reden ja oft hier über Schuld und Scham der Vergangenheit.
Ja.
Wenn das kann manchmal Überhand nehmen, so dass ich dann eher, also ich bin trotzdem weiterhin glücklich, aber ich denke so, boah, wie konnte das passieren? Aber das ist die letzten Monate besser geworden, ja.
Mhm.
Also, aber in so einem Moment kann es dann schon nochmal brenzlig werden, aber ich habe ja zum Glück eine Skillkette, die funktioniert und bin jetzt auch wieder in ambulanter Therapie.
Ja.
Gerade um das zu besprechen eben, also man muss da immer dranbleiben. So empfinde ich das. Ja, ich habe das gemerkt, dass ich wieder sprechen muss mit einem Therapeuten. Ja, aber prinzipiell bin ich einfach, ich spüre einfach eine krasse Demut und bin immer sehr froh, dass ich aufwache und denke so, boah, zum Glück bin ich immer noch clean. Das ist tatsächlich ein Satz, den ich mir sehr oft so selber laut sage.
Ja, herzlichen Glückwunsch auch dazu, ne? Also, ja, danke. Das ist viel wert. Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das war es so prinzipiell. Ich könnte jetzt noch 50 Minuten länger über mich selbst reden, aber du bist ja hier auch. Ja, aber doch, weil das, wenn, ja, Befindlichkeit, es geht mir, ich wollte gerade sagen, es geht mir gut.
Ja, das wollen ja die Therapeuten immer nicht so gerne.
Ja, haben. Gut ist kein aber, Gefühl. Ja. Was macht es gut? Ich glaube, es macht es gut, dass jetzt was Neues beginnt in 2-3 Wochen, dass wir dann auch komplett auf eigenen Beinen stehen. Ich meine, das taten wir auch schon vor der ARD. Und es tut mir einfach gut, auch die Menschen zu treffen. Und dieses Community-Gefühl, das ist die letzten Wochen doch krass. Also das war noch nie so stark, wie es jetzt ist.
Das ist schön. Ja. Ja.
Natürlich haben wir immer die Nachrichten schon beantwortet. Aber jetzt auch, wo wir gesagt haben, wir brauchen Hilfe, dass das so umgesetzt wurde, das macht mich doch sehr, sehr glücklich. Und vielen lieben Dank an alle da draußen. Aber auch die Kommunikation hat sich nochmal verändert auf den Live-Auftritten, man ist irgendwie so noch enger zusammengerückt. Es werden ja auch jede Woche mehr Leute, ja, also diese berühmte Zahl, die wir jetzt hier und da mal droppen, also Sucht und Süchtig hat jetzt 4 Millionen Streams, das ist einfach unfassbar, dass so viele Leute da was draus mitnehmen können, ja, und sich inspiriert fühlen. Und das ist ein schönes Gefühl und das, was wir immer wollten, als wir angefangen haben, dass Menschen ihren Konsum frühzeitig hinterfragen. Jetzt wiederhole ich mich.
Ja. Leon. Ja. Ja, für mich ganz kurz ist das ja auch immer irgendwie, als ich euch entdeckt habe, das ist für mich immer wie so eine, also ich höre immer Kopfhörer auf und dann ich laufe wie ein Wahnsinniger durch die Stadt oder durch die Wälder. Ich habe teilweise 20.000 Schritte auf meinem Schrittzähler am Tag und es läuft viel Sucht und Süchtig auf den Kopfhörern. Und für mich ist das immer wie so eine Therapiestunde, gerade wenn man im Wald unterwegs ist und diesen Podcast hört. Also das ist irgendwie, es ist auch vorhin, als ich den Hagen sozusagen das erste Mal gesehen habe, es ist so, als ob man sich irgendwie schon kennt. Also das ist einfach einzigartig und ich bin da super dankbar für diesen Podcast und dass man Leute hat, wo man oder ja jemanden zuhören kann, wo man sich verstanden fühlt.
Ja.
Also ich habe durch meine Suchtgeschichte auch wirklich fast keinen Cent mehr und möchte jetzt wirklich, das ist hier nicht irgendwie von Hagen oder so beauftragt, sondern das möchte ich wirklich aus eigenem Herzen sagen. Ich würde mich wirklich freuen, also 99 Cent, das hat doch glaube ich wirklich jeder mit. Ach, und wenn man das hier als persönliche Therapiestunde sieht, das kostet auch sonst alles Geld. Und wenn es einem hilft, würde ich mich freuen, wenn vielleicht noch der ein oder andere so eine Mitgliedschaft abschließen kann. Also selbst ich habe 99 Cent übrig im Monat.
Ach Mensch, danke. Ich habe ja gesagt, wir reden 2 Wochen nicht darüber. Das heißt, das kam jetzt wirklich, das wusste ich nicht.
Ja.
Leon, du kleiner Schlingel. danke, dass du es gesagt hast.
Gerne.
Jetzt beginnen wir in deinem Leben.
Ja.
Ich fragte, weißt du die berühmte erste Frage?
Was ist deine erste Kindheitserinnerung?
Ja.
Ja.
Na dann los.
Meine erste Kindheitserinnerung, das muss mit circa 3 Jahren gewesen sein. Das ist, da waren wir in Nepal wandern und ich erinnere mich an so einen Affentempel. Mhm. Das ist, ja, das war so ein.
In Nepal wandern mit 3 Jahren, wie man das so macht.
Genau, ich wurde in so einer Strohkiepe getragen und genau, also da gibt's auch Bilder von. Und meine erste Erinnerung ist eigentlich an so einen Tempel, wo eben Affen auf den Mauern oder Türmen eben drumspringen und eigentlich eine sehr schöne, glückliche Erinnerung, wie ich finde.
Das wollte ich gerade fragen, ja, wie es dekodiert und welchen. Ja. Also eine schöne, glückliche.
Schöne,
also,
glückliche.
Ein glückliches Bild.
Ja, für mich ist da sehr viel so Entspannung mit drinne auch und ja, ich erinnere mich eigentlich immer ganz gerne daran.
Okay, schön, interessant. Ja, erzähl doch mal kurz, wo bist du aufgewachsen? Also nicht die Stadt, sondern ist das jetzt eine Großstadt, ein Dorf, auf dem Land? Erstmal so ein bisschen Geografie und dann vielleicht in welchem Familienkonstrukt? Also wir machen mal jetzt von der ersten Kindheitserinnerung bis zur Einschulung vielleicht.
Ja, ja. Also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen mit circa 100.000 Einwohnern in NRW. Ja, meine Eltern, wie gesagt, arbeiten in der Gesundheitsbranche. Und,
bist du Einzelkind?
Nee, ich hab 2 Geschwister, einen kleineren Bruder und eine größere Schwester.
Alright.
Bin eigentlich ganz, ganz behütet aufgewachsen, am Rande der Stadt, hab viel auf den Feldern gespielt, eigentlich ein glückliches Kind, ja, und dann Einschulung, auch alles ganz, ganz normal, ganz, ganz klassisch, wie man es kennt. Und dann in der Übergang von der ersten bis zur zweiten Klasse haben sich meine Eltern getrennt, beziehungsweise geschieden. Mhm. Und ab da ist dann so ein bisschen Stress, glaube ich, ins Leben reingekommen.
Okay, also da habe ich natürlich eine Frage. Bevor die sich getrennt haben, da warst du ja dann so 8, 9?
Ja,
gefühlt, circa, ja. Wie war das denn vorher zu Hause? Gab es da schon Konflikte? Wurde sich gestritten? Oder habt ihr Kinder davon nicht wirklich mitbekommen? Ich meine, wenn man sich scheidet, ist ja vorher was passiert, eine Entwicklung, wo man gemerkt hat, oh, wir sind anscheinend nicht mehr verliebt oder so.
Ja, nee, also ich bin ein super harmoniebedürftiger Mensch und ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Eltern sich öfter gestritten haben und ich bin dann als kleiner Knirps mit dem linken Arm um Mamas Bein und mit dem rechten Arm um Papas Bein und hab irgendwie, komm, wir machen jetzt eine Gruppenumarmung und sind alle wieder glücklich.
Ja.
Da kann ich mich viel dran erinnern. Also
diesen Moment von meinem Sohn. Ja.
Ja. Also es gab schon auch viel Konflikt da, das habe ich schon mitbekommen. Aber jetzt nie so richtig krasse Streits, glaube ich. Das ist dann wahrscheinlich irgendwo hinter verschlossenen Türen passiert. Mhm. Oder
wer ist da ausgezogen? Wer ist bei euch geblieben? Und wie war das für dich? Das ist eine schwierige Frage jetzt für mich, weil es bei uns ja auch passiert ist. Wie war das für dich als Kind?
Ja, für mich als Kind war es erstmal komisch und ungewohnt irgendwie. Also ich weiß noch, wir waren im Urlaub. Mein Papa, meine Schwester und ich dann sind wir wiedergekommen und Mama hat in einem neuen Haus gewohnt und wir sind dann mit meiner Mutter, also meine Schwester und ich sind mit meiner Mutter ausgezogen und also mein Bruder, das ist auch nur mein Halbbruder, der kam erst eine ganze Weile später, der ist ein paar Jährchen jünger als ich und ja, dann haben wir eben nicht mehr oben in dem großen Haus gewohnt, sondern jetzt woanders. Man muss dazu sagen, es war nicht weit auseinander, also ich konnte jeden Tag da hinlaufen zu Fuß. Das war so
zu deinem Papa?
Genau, ich würde sagen so 10, 15 Minuten Fußweg.
Und ist es auch regelmäßig passiert, dass du da alleine dann dahin bist? Oder?
Ich glaube am Anfang ja, dann seltener und es war die Regelung war so, dass ich jedes zweite Wochenende ist Papa-Wochenende. Mhm. Und dann waren wir eben also nach der Schule und Sonntagabend, glaube ich, immer ging es dann zurück und dann.
Aber hast du so ein als es dann wirklich passiert ist am Anfang, war das irgendwie, hast du da eine schmerzvolle Erinnerung, wenn du heute dran zurückdenkst? Oder meinst du, du warst noch so klein, dass du das jetzt nicht als Schmerz empfunden hast?
Ich glaube, ich habe das schon als Schmerz empfunden. Ich kenne es halt irgendwie nicht anders. Also ich bin damit irgendwie aufgewachsen.
Ja.
Und ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass meine Eltern irgendwie wieder zusammen wären oder so. Das ist eine total absurde Vorstellung für mich.
Ja.
Aber natürlich, ich glaube, das ist, wenn man das als Kind miterlebt, das ist schon was einen prägt. Das glaube ich ganz fest dran.
Okay, danke fürs Teilen. Wie war es Grundschule? Was ist Grundschule bei euch? Erste bis sechste Klasse?
Erste bis vierte.
Okay. Was warst du da für ein Kind? Wie war so deine Peergroup aufgebaut in der Grundschule? Hast du da Erinnerungen? Gehörtest du zu den Cool Kids? Oder warst du eher ein schüchternes Kind? Das finde ich immer sehr spannend, interessant.
Ich generell eigentlich lange Zeit meiner Schulkarriere war ich so ein bisschen der Klassenclown.
Okay.
Also hab viel Blödsinn irgendwie gemacht und ich war immer so im Durchschnitt eigentlich so. Mhm. Ich war jetzt nie bei den super krassen Strebern, aber auch nie irgendwie ich bin immer irgendwie so, meine Eltern haben immer gesagt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das trifft sehr auf mich zu. Also ich bin auch bei meinem Abi irgendwie so, kommen wir später vielleicht noch zu.
Durchgeschlittert.
Ist immer einfach irgendwie so viel, wie man tun muss und aber auch kein
bloß nicht mehr.
Nee, auf gar keinen Fall.
Das kommt mir auch sehr bekannt vor.
Ja.
Ja. Also in der Schule, ja. Später war es anders, wenn ich für was gebrannt habe. Da musste man sich aber dann auch nicht motivieren, ne, wenn man eine Leidenschaft hat.
Das ist bei mir auch so.
Okay, dann, das heißt Grundschule können wir weitermachen.
Ja. Das ist,
Gymnasium, oder?
Genau,
oder, Gymnasium. Aber ich sag das immer so, als würde jeder aufs Gymnasium gehen. Das ist natürlich Quatsch und auch nicht so gemeint, weil ich immer sage, Gymnasium, ist egal. Weiter für eine Schule, in deinem Fall Gymnasium.
Ja.
Gut, jetzt ist die bei euch ab der vierten Klasse, bei mir war es ab der siebten.
Ab der fünften, sorry. Also erste bis vierte Klasse meinte ich, die vierte noch eingeschlossen.
Ja, genau, ab der fünften. Trotzdem wird ja dann wird ja auch in sechster, siebter Klasse irgendeine Art Erstkonsum stattgefunden haben.
Ja.
Das ist ja einfach so, was soll man machen, ne?
Ja.
Was war das für eine Substanz und wie war das bei euch im Freundeskreis? Wie ist das passiert?
Das war ziemlich sicher Alkohol, wobei ich mich auch erinnere.
Die berühmte 13 oder?
Ja, ich würde sogar sagen 11, 12 vielleicht sogar.
Also
ich habe relativ früh eigentlich mit Alkohol angefangen. Es gab auch so Geschichten, dass man mal so mit 8, 9 Jahren von Papa so ein bisschen Bierschaum, ne? Aber
das zählt nicht.
Genau, also so richtig, dass man das wirklich aktiv heimlich gemacht hat und so, da würde ich tatsächlich eher sagen 12. Also es war schon sehr früh bei mir, wenn nicht sogar 11. Ich glaube, 12 kommt eher hin.
Wie ist dieser Moment abgelaufen?
Der ist abgelaufen, also ja, wir haben uns irgendwie, also ich sah schon immer älter aus, als ich war. Ich hatte schon früh Bartwuchs und alles und da gab es eben so einen berüchtigten Laden in der Stadt, wo ich gewohnt habe oder wo ich aufgewachsen bin. Und da konnte man hingehen und mit ein bisschen Selbstvertrauen.
Also berüchtigt, das hatten wir hier schon ein paar Mal in der Sendung, in dem Sinne, dass man wusste, da kriegt man was als Jugendlicher.
Ja.
Der macht da nicht, guckt nicht so genau hin.
Und keine
so.
Ausweiskontrolle, ja, die achten nicht drauf. Und
das spricht sich schnell rum, ne?
Ja, genau. Das spricht sich super schnell rum. Also das ist glaube ich, bis heute noch so.
Okay.
Den gibt's auch noch tatsächlich. Und
ja, keine liebe Grüße.
Nee,
bitte Ausweiskontrolle.
Ja, genau, ja, auf jeden Fall. Genau, bin ich hingegangen. Ich glaube sogar, ich habe den gekauft, meine ich, den Alkohol. Und das war so ein Sixpack V+ Coruba, weiß ich noch ganz genau. Und dann haben wir irgendwie V+.
Ist das so ein, war das so ein Mixding?
Genau, V+, also Felddienst, Coruba, das ist so ein wie so Radler heute, würde ich sagen.
Ja, also ja. Also Bier mit Geschmack.
Genau, also hatte auch, glaube ich, 4,8%, wie so ein Bier auch.
Ah, okay.
Aber es ist halt eben süßer, weil ich meine, mit 12 Jahren, wer mag den Geschmack von Bier? Wahrscheinlich.
Wer mag den eigentlich überhaupt?
Ja, es ist auch eine gute Frage. Also, ne?
Ich bin ja überzeugt davon, dass das gelernt ist. Ja. So wie es Rauchen.
Ja.
Also Kippen schmecken ja nicht.
Ja.
Aber ich empfinde es jetzt so, weil ich das mir beigebracht habe, dass das schmeckt. Ne? Und also wird sich mal. Aber ich hab ehrlich gesagt nie wirklich Bier gerne getrunken. Also klar, so ein kaltes Bier. Ich will niemanden triggern, Entschuldigung. Aber da gab es schon Momente, wo man sich eingeredet hat, das könnte jetzt lecker sein. Aber ob es das eigentlich wirklich ist, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube auch, das ist gelernt.
Ja.
Das bin ich bei dir.
Also ihr habt euch das gekauft. Aber mal kurz vorher: Warum habt ihr euch das gekauft?
Das kann ich gar nicht wirklich beantworten. Das war einfach irgendwie Aufregung. Ich weiß, dass ich als Kind immer ganz viel so eine Einstellung hatte, so das und das ist schlecht, okay, jetzt mache ich es erst recht. So, ja. Also dass ich da so, zum Beispiel, es gab auch eine Situation, das habe ich vielleicht vergessen, da habe ich, da haben meine Eltern mir irgendwann mal erzählt, in Nepal gibt es Kinder, meine Eltern sind riesen Nepal-Fans.
Das habe ich jetzt mitbekommen, ja.
und da gibt es eben Kinder, die auch auf der Straße leben und Kleber schnüffeln. Und ich weiß, dass ich halt irgendwie mit 10 Jahren an einem Klebestift gerochen habe und irgendwie gedacht habe, so macht das jetzt irgendwas mit mir. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil ich das nicht ich will jetzt auch keine Anleitung geben.
Das wollen wir nicht erklären. Aber das hat mich, habe ich auch noch nie erzählt. Ich hatte auch Mitschüler, die das gemacht haben.
Ach ja.
Das hat mich aber nicht interessiert.
Ja.
Aber das soll ja schon, das passiert ja was, ne?
Ja. Naja, also bei mir hat es, wie gesagt, nicht funktioniert, aber
ich
habe es auf jeden Fall ausprobiert, das weiß ich. Ich glaube, es war einfach so, dass man das nicht durfte und da war da halt eben eine Rieseninteresse dahinter, irgendwie so, ich darf das nicht, so, niemand sagt mir, was ich darf und was ich nicht darf, so ein bisschen Trotzverhalten auch. Und dann wurde halt eben der Alkohol ausprobiert.
Wie viel wart ihr für diese 6 Flaschen? Und wurde das dann direkt ausgetrunken? Und hast du einen Rausch gehabt?
Das wurde ausgetrunken. Ich habe einen Rausch gehabt. Ich weiß, dass ich auch ein bisschen übertrieben habe, so, ne, so ein bisschen so sehr mitgespielt habe. Aber ich habe auf jeden Fall was gemerkt. Und wir waren 3, 4 Leute. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber mindestens 3, würde ich sagen. Vielleicht war noch ein Vierter dabei, aber von 2 Freunden, die mit dabei waren, das weiß ich sicher.
Wie bist du denn nach Hause an dem Tag? Hast du da noch Erinnerungen von diesem Erstkonsum oder war das schön?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war es nicht schön. Also man hat sich irgendwie schuldig gefühlt, dass man irgendwie Blödsinn gemacht hat. Also das war mir auch klar. Und ich habe es natürlich zu Hause nicht erzählt. Ich glaube, es wurde auch nicht gemerkt. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht gemerkt wurde, sonst hätte man ja irgendwelche Konsequenzen abbekommen.
Ja.
Keine Ahnung, es war eigentlich kein schönes Gefühl. Und trotzdem hat man es relativ schnell wieder gemacht.
Also, das ist die Anschlussfrage jetzt. Wie ging es denn weiter danach?
Ja, also es ging weiter danach. Ich sag mal, also jetzt wird meinen Eltern nicht zu nahe treten, aber bei meinem Vater war immer so eine, also da konnte man relativ viel machen, was man wollte früher als Kind. Das hat auch immer viel gearbeitet und von daher war man immer so ein bisschen unbeobachtet. Und dann saßen wir öfter auch da und haben natürlich dann auch, ich weiß noch, ich hatte so ein Sofa von Ikea, da war so ein Bezug drüber und der ging auf den Boden und unter dem Sofa waren halt eben dann irgendwie 1, 2 Sixpacks immer dauerhaft gelagert sozusagen, dass man...
Da habt ihr was genommen auch? Und das hat er nicht gemerkt?
Nee, das war tatsächlich bei mir im Zimmer, das Sofa. Also wo ich von diesem berüchtigten Laden eben...
Ach, da hast du gehortet.
Da habe ich gehortet, genau. Gott. Es gab auch den Alkoholkeller von meinem Vater. Das ist also auch sehr, sehr viele verschiedenste Flaschen Alkohol, wo das auch nicht bemerkt wurde, wenn da was fehlt. Da wurde sich dann auch vergangen. Ich glaube, war es ein bisschen später. Aber mit diesen Biermischgetränken, so, das hat, glaube ich, so mit 12 angefangen eigentlich.
Ganz kurze Zwischenfrage, wo wir gleich weitermachen, wie es mit Alkohol ist. Ja, immer so spannend, ne, wie das mit Alkohol losging.
Ja.
Hier machen wir gleich weiter. Und das frage ich jetzt nicht, weil es bei mir so kompliziert war, aber ich will trotzdem fragen, nochmal ganz kurz deine Eltern, weil du gerade auch über deinen Papa geredet hast und konntest du zu deinen Eltern gehen, prinzipiell jetzt erstmal in deiner Jugend, mit Problemen? Wie habt ihr im Elternhaus über Gefühle oder über... Ja, wie war euer Umgang miteinander? Also ich frage jetzt ganz plakativ, war der von Liebe geprägt oder hast du auch hier und da mal was mitbekommen, wo du sagst, oh, das war jetzt nicht so schön?
Ja, also es war also schon, also ich habe zu meinen Eltern ein gutes Verhältnis, zu meiner Mutter ein super gutes Verhältnis auch. Mit Papa gab es auch mal schwierige Zeiten, aber das ist auch alles gut. Insgesamt war das eigentlich schon, konnte man da frei drüber reden und es war eigentlich von Liebe geprägt, würde ich schon sagen. Es gab aber natürlich auch mal Zeiten, die haben beide sehr, sehr viel gearbeitet immer. Und wo die auch gestresst waren oder sowas, wo man vielleicht auch mal Sachen abbekommen hat oder sowas. Aber jetzt nie wirklich irgendwas Schlimmes. Also
du würdest jetzt nicht sagen, und das war bisher in Therapie auch noch nicht Thema, dass da irgendwo der tiefe Hund begraben war irgendwie.
Ja, vielleicht in dieser Scheidungsgeschichte so, das glaube ich schon, ja. Aber sonst kann ich da nicht so viel finden.
Alright. Ja. Und wie gesagt, das muss ich auch hier nochmal sagen, weil ich da immer auch viele Nachrichten kriege, wenn ich so frage. Ich frage das nicht, weil ich irgendwo die Schuld suchen will. Und auch sie nicht bei jemandem anderen, bei Eltern finden will, nur weil es bei mir so war, eben gar nicht. Ja. Ich will einfach nur wissen, wie es war, um das irgendwie einordnen zu können. Da ist ja auch Spannendes. Ja? Nicht jede Suchtgeschichte hat komplizierte Eltern, das weiß ich. Und deswegen frage ich auch nicht so nach, sondern weil es einfach interessant ist und auch dazugehört. Ja? Das heißt, wenn du eine Sorge hattest, konntest du zu deiner Mama gehen.
Genau, also total. Ja,
so mache ich das, weil ich habe das nicht gemacht.
Das ist
interessant so.
Ja.
Das war für mich einfach keine Option, mit denen über irgendwas zu sprechen.
Ja.
So, und ich finde es schön, wenn das eben, ich kann mir das gar nicht vorstellen, verstehst du?
Ja, das ist auch total traurig, hören, wenn du über deine Familie redest. Also das tut mir schon immer richtig leid. Also so war es bei mir auf jeden Fall nicht, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Alright, also kommen wir zurück zum Alkohol und danke für das Interlude. Also ich fasse kurz zusammen, erst Konsum mit 12, obwohl es scheiße war, das sagen viele.
Ja.
Macht man es dann weiter? Wie regelmäßig wurde das? Gehen wir mal so von Erstkonsum bis, sage ich mal, bis so 16, wo dann ja auch Partys dazukommen.
Ja,
also, ne? Aber mit 12 ist ja nochmal was ganz anderes als 4 Jahre später.
Ja.
Mit 16 ist man ja schon gefühlt erwachsen, in Anführungsstrichen. Aber da kommen ja dann kommen Mädchen dazu und so weiter.
Genau.
Wie war dann diese Zeit von 12 bis 16? Ja, auch bezogen auf die Substanz und auch generell.
Genau, also es ist jetzt bezogen auf den Alkohol, war es glaube ich so, ja, ich würde mal schätzen, so jedes zweite, jedes dritte, vielleicht auch nur jedes vierte Wochenende. Aber es war schon so, war nicht immer exzessiv, aber es ist schon öfter mal passiert, das auf jeden Fall.
Inklusive Abstürzen, auch mal übergeben.
Ich hatte viele Freunde, die sich übergeben haben, wo das sehr krass war. Also ich erinnere mich... Ich glaube, das war dann eher mit 16, aber da hatten wir 3 Wodkaflaschen zu dritt und die haben wir komplett ausgetrunken und also meine beiden Kumpels haben sich übergeben und also ich war wahrscheinlich auch sehr kurz davor und ich würde mal vermuten, aus heutiger Sicht auch, wahrscheinlich hatten wir alle 3 eine Alkoholvergiftung, eine leichte. Ja, es ist total absurd, irgendwie so darüber jetzt zu reden, aber es war teilweise schon wirklich sehr exzessiv, ja. Ja, mit 13 kam dann das erste Mal Cannabis dazu.
Mhm.
Das weiß ich noch, da haben wir einen Joint geraucht. Da habe ich aber nichts von gemerkt, das weiß ich. Also das haben wir ausprobiert.
Das haben auch sehr viele, ne?
Ja, genau.
Bei Erstkonsum.
Ja, und das haben wir ausprobiert und da war eigentlich, aber also hat man überhaupt nichts von gemerkt und dann war halt auch irgendwie erstmal gut. Und dann war Alkohol primär das Ding. Dann kam eine Zeit, da haben wir super viele Zigaretten geklaut. Ich weiß noch, wir hatten mal eine Tüte mit 20, 30 Zigarettenpackungen. Und dann haben wir auch angefangen zu rauchen noch irgendwie. Also
auch so mit 13?
Ja, ich würde schätzen, ja, 13, 14 vielleicht oder sowas. fand ich eigentlich da auch schon super scheiße.
Hast du viel geraucht dann?
Also ich habe eine Zeit lang, habe ich lange geraucht, ja. Also ich habe auch lange gekifft, da kommen wir dann noch,
kommen wir noch zu.
Aber ja, ich habe auch geraucht, aber das war da noch nicht so krass. Aber da hatten wir irgendwie dieses, das hat uns damals schon angezogen, mich und meinen Freundeskreis, irgendwie ganz viele verschiedene Sorten Zigaretten zu haben. Also wie gesagt, 20, 30 Packungen in so einer Plastiktüte.
Habt ihr den verglichen oder was? Ja, was war der Kick an den unterschiedlichen Sorten?
Ja, wir haben die natürlich ausprobiert. Das schmeckt jetzt Gaulois anders als L&M oder was. Ja. Und man ist eigentlich zu dem Entschluss gekommen, schmeckt alles gleich scheiße. Also
ja. Aber weiter rauchen.
Genau. Ja, wir haben die dann auch später irgendwann dann verkauft, günstiger abgegeben und so, um dann halt eben noch ein bisschen Geld uns dazu zu verdienen. Und dann hat das auch irgendwie mit dem Zigarettenrauchen aufgehört. Der Alkohol war so eine Konstante eigentlich. Mhm. Der war immer so ein bisschen mit dabei.
Mach weiter gerne. Was ja. In deiner Timeline. Wo sind wir jetzt?
Genau, dann habe ich
kurz vom Abi oder was?
Nee, dann habe ich ein Auslandsjahr gemacht, ja. In der 10. Klasse. War ein Jahr in den USA.
Oh, das machen sehr viele.
Ja, das war eins der schönsten Jahre meines Lebens, würde ich tatsächlich sagen. Ich hatte eine super gute Zeit da. Ich fahre immer noch regelmäßig hin, da meine Gasteltern besuchen und sowas. Hab da einen guten Draht zu denen.
Hast du dein Highschool-Diplom und so?
Ich habe so ein paar College-Kurse gemacht. Ich war in der 10. Klasse da. Von daher, die machen ja mit in der 12. dann den Abschluss. Ich war in der 10. da. Bin dann wiedergekommen und habe dann eigentlich, also dann ging das los. Ich habe Depressionen entwickelt irgendwie, weil man redet ja immer bei so Auslandsjahren von Kulturschock. Und ich hatte den eigentlich, muss ich ehrlich sagen, als ich wiedergekommen bin aus Amerika. Ich bin da hingefahren und es war super schön alles.
Wärst du prinzipiell da geblieben? Hättest du noch ein Jahr machen wollen,
also vom Gefühl? Ja, ich glaube zu der Zeit ich am liebsten da gewesen und wäre am liebsten auch dauerhaft vielleicht sogar da geblieben.
Das ist krass, ne? Weil man ist dann da, also mit dem Alter ist man ja auch so schnell eingelebt.
Ja.
Man spricht so schnell die Sprache. Es kann auch schlecht laufen, habe ich auch schon gehört.
Klar.
Aber wir gehen mal jetzt von deinem Fall.
Ja.
Und dann kommst du zurück. Und ich unterstelle dir jetzt mal eine kleine Suggestivfrage oder weiß ich nicht, aber kann es sein, dass du dich schon weitergeführt hast, als du dann behandelt wurdest?
Ja, also es war auch so, dass ich dann die Klasse wiederholen musste, weil ich ja die 10. nicht da war, wo dann der erweiterte
Realschulabschluss
gemacht wird. Genau, und das ist halt super, super beschissen, weil dann bist du halt eben nicht mehr mit deinen Freunden in einer Klasse.
Du bist zwar nicht sitzen geblieben.
Genau. Also es ist, ich habe auch gefragt irgendwie, hey, kann ich nicht in der 11. einsteigen?
Zumindest mal probieren für 3 Monate.
Ja, oder so, aber das ging daher nicht, weil man in der 10. Klasse eben den erweiterten Realschulabschluss macht. Mhm. Und wenn ich dann in die 11. gegangen wäre und dann irgendwie nach der 12. mein Abi nicht geschafft hätte, hätte ich gar keinen Abschluss gehabt. Und das wollte die Schule irgendwie nicht mitmachen und deswegen musste ich die 10. dann nochmal machen.
Also das ist schon mal wegen dem Freundeskreis blöd, der dich dann so nicht mehr aufnehmen kann.
Ja.
Ne? Weil klar hast du sicherlich dann privat den und den getroffen, aber die haben ja einfach dann andere Dinge gemacht.
Ja.
Und du musstest ja trotzdem auch wieder neue Leute kennenlernen in der neuen Klasse.
Genau.
Und kommst eigentlich aus einem schönen Auslandsjahr, wo du Freunde hattest, mit der Familie war schön.
Ja.
Und jetzt bist du in so einer weirden Situation.
Total.
Hast wahrscheinlich eine 1 in Englisch, aber ansonsten ist es erstmal kompliziert.
Ja. Ne? Ja. Also ich habe auch eigentlich, ich habe gar nicht viel mit meiner Klasse dann gemacht, sondern ich war immer bei den anderen, so die ich von früher kannte. Und habe mich dann da eigentlich auch so ein bisschen wie so ein Fremdkörper gefühlt.
Mhm.
Und dann kam, wie gesagt, relativ schnell so Depressionen auch
hast auf. Hast du, wenn ich dich unterbrochen habe.
Alles gut.
Dann hast du, weil ich bin jemand, der weint, wenn er traurig ist.
Ja.
Hast du da dann aufgrund dieser ganzen Sache auch geweint so zu Hause?
Warst
traurig?
Also ich kann
einfach
auch,
traurig?
Ja, ich kann auch weinen. Ich weine auch öfter. Also ich bin da auch, hab da keine Probleme mehr.
Also
ich habe auch keine Probleme, darüber zu reden. Und das ist, es hat mich tatsächlich zu der Zeit sehr beschäftigt, sehr mitgenommen. Gab viele, viele Tage, wo ich nach der Schule im Bett gelegen habe und auch geweint habe. Auf jeden Fall. Total. Also dann kam eben diese Depression auf und dann...
Was waren die Gedanken der Depression? Was war so das, sag ich mal, der negative Glaubenssatz oder weiß nicht, wie man das bei Depression genau nennt? Kannst du das in Worte fassen?
Ja, es war Einsamkeit. Mhm. Da kommen wir später auch noch zu, wenn es dann um Oxycodon geht. Das ist ganz, ganz krass bei mir. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht genug. Also das ist eigentlich viel bei mir immer, dass ich immer so... Ich habe kein gutes Selbstbild von mir.
Aber also, das ist erst in dieser Zeit entstanden?
Das ist erst nach dem Auslandsjahr.
Also in Amerika hast du nicht Gefühle gehabt von, ich bin nicht gut genug?
In Amerika war ich der aus dem, also ich sag's jetzt mal so, ja, ne? In Amerika war ich der deutsche Austauschschüler. Ich meine, da hatte ich noch 30 Kilo weniger auf
den... Du siehst super aus, Leon, alles gut.
Guck mich an. Ja, da sind einem die Mädels hinterhergerannt und weil man der exotische Austauschschüler war, man hat...
Jetzt als ein Beispiel.
Genau, ja, ne? Und es war eine super schöne Zeit einfach.
Ja.
Ich war der halt irgendwie dieses, also da mit 15, 16 bin ich da hingegangen,
ja,
und der da halt irgendwie total erwachsen alles hingekriegt hat. Mhm. Und,
ja, man ist ja, man muss ja wirklich selbstständig sein dann, ja, auf einmal.
Genau.
Ja?
Ja.
Ist auch, ich glaube, für andere, für viele, was ich auch kenne aus meinem Bekanntenkreis von früher, viele hatten dort eben das Riesenproblem. Da hast du aber delivered gefühlt, hast es auch gefühlt, dass du da stark bist.
Genau.
Also in Anführungsstrichen.
Ja.
Okay, dann, also du warst traurig, nicht genug und hattest dann wirklich eine harte Zeit, als du zurückkamst.
Genau, hatte eine harte Zeit. Und dann fing das an, dass das Cannabis nochmal seinen zweiten Angriff auf mich unternommen hat, so würde ich es ausdrücken.
Mhm.
Und dann Selbstmedikation. Also ich habe...
Hat funktioniert.
Es hat funktioniert. Rückblickend, ob es funktioniert hat, also es hat mich eigentlich...
Es hat
für den Moment geholfen, ja, wie es ganz oft mit Drogen ist.
Ja,
es
ja.
hilft für den Moment, aber rückblickend kommst du mit deinem Problem nicht weiter und dir geht's eigentlich nur noch beschissen. Ne?
Bleiben wir aber mit dem Moment.
Ja.
Was war die Funktion, die Cannabis erfüllt hat?
Ablenkung, es war wieder irgendwie ein neues Gefühl, es war irgendwie, man hatte, das war aus dem Kopf raus, dieses ich bin nicht genug, ich bin alleine oder sowas, das hat man vergessen und dann hat man halt irgendwie das weitergemacht. Ich weiß noch, es ist super, super schnell zu täglichem Konsum gekommen.
Wie schnell würdest du sagen, täglich? Also von Cannabis nimmt den zweiten Anlauf, dich kennenzulernen, sage ich mal.
Ja.
Bis ich konsumiere täglich. Das ist auch immer sehr interessant.
Vielleicht 2 Monate.
Okay, krass. Ja. Und wie schnell, ne?
Ja, ja.
Unfassbar schnell.
Ja. Und ja.
Alleine?
Dann, ja, auch. Also das, das war ein bisschen später. Ich hatte einer meiner besten Freunde, das war auch praktisch mein Nachbar, und der hat auch gekifft und mit dem habe ich mich halt immer getroffen. So, also das heißt, dass ich alleine gekifft hat später angefangen, aber einfach immer nur, weil man sich getroffen hat. Also ich glaube, wenn der woanders gewohnt hätte, dann wäre das auch schon viel früher dazu gekommen, einfach. Das ging dann los. Also 10. Klasse in Deutschland, wie gesagt, nach 2 Monaten eigentlich angefangen, täglich zu kiffen. Oder Cannabis zu konsumieren.
Ja.
11. Klasse, 12. Klasse, also ich habe dann 7 Jahre täglich eigentlich Cannabis konsumiert. Jeden Tag.
Also von der 12. Klasse bis, oder bist du 16, 17?
Genau, von 16 bis 22 würde ich circa sagen, so. Also, ja.
Boah, das ist schon viel.
Ja.
Ja. Abi lief dann auch eben, wie du meintest, gerade so, weil John hat ja mit Cannabis seine Schule in Sand gesetzt.
Ja.
Mein Abitur wurde auch sehr beeinflusst durch meinen dortigen, also habe ich ja schon öfter erzählt, in Sekundarstufe 2 habe ich auch sehr viel Cannabis konsumiert, einfach weil das in meinem Freundeskreis auch so viel da war.
Ja.
Ich auch viel mitkonsumiert habe, das auch selber wollte dann, aber es hatte bei mir nicht so eine wirkliche Funktion. Konnte ja auch dann auch aufhören damit, von heute auf morgen gefühlt, aber die Nachmittage waren ja dann erledigt und dann hat man ja keine Hausaufgaben gemacht, geschweige denn irgendwas gelernt.
Ja.
Und somit bin ich ja, habe ich es gerade so bestanden, das Abitur, ja.
Ja. Ich hatte auch einen Schnitt von 3,0, glaube ich.
Ah, also, hier ist 3,4, sitzt hier.
Ja, also wirklich, also das macht wahrscheinlich den Unterschied dann, dass ich da halt immer in Englisch eine gute Note hätte.
Ja,
also,
ja.
Wäre bei mir auch eine 3,4 gewesen. Also es ist einfach,
garantiert, ja.
Das ist wahrscheinlich genau das so, aber es ist, also dann, wie gesagt, jeden Tag gekifft.
Mhm. Was war danach, nach dem Abi?
Ja, es geht noch, so. Davor kommen noch erst ein paar andere Substanzen.
Vorm Abi?
Vorm Abi, ja.
Okay,
ja.
Dann go.
Dann war mit, ich würde sagen mit 17, kam Amphetamin, habe ich ausprobiert. Mhm. Also da waren wir auf einer Geburtstagsparty, da hatte das jemand dabei. Und willst du auch? Ja, klar. Und dann habe ich das ausprobiert. Ist bis heute überhaupt nicht, also es war nie meins. Ich fand es mega, mega scheiße. Hat überhaupt nichts in mir getriggert.
Mhm.
Ich habe es danach irgendwie noch 2-mal gemacht und es war...
War nicht deine Substanz?
War Glück. Nicht meine Substanz, überhaupt nicht.
Ja. Ja, so ist das halt krass unterschiedlich.
Ja,
Wie eben, deswegen spreche ich oft manchmal so auch live davon, dass das natürlich, das Ausprobieren ist halt auch russisch Roulette.
Ja.
Ja, du weißt ja nicht so, gerade in dem Alter weiß man sowieso noch gar nichts von seinem Rucksack.
Ja.
Ja, auch ich nicht. Ja.
Ja.
Ich dachte, alle Kinder haben das so und sind so, werden so behandelt. Das heißt, wenn man dort ausprobiert Und bei mir war es ja dann auch mit 25 eben Kokain. Nur, das war die Substanz, die ich nie hätte berühren dürfen. Ne? Also,
ja.
Also man weiß es eben nicht, weil ich war ja auch innerhalb von Wochen
total
Kokain verfallen. Also das war, wenn es nicht Tage waren, so in meinem Kopf, ja, so ich brauche das wieder, das muss dabei sein, das ist ja ganz toll. Und weil man eben das alles so nicht weiß, ist das schwer. Du kannst halt an die Falsche gelangen.
Ja, genau. War bei mir übrigens dann als nächstes dann auch Kokain.
Mhm.
Ich habe das ausprobiert ein, zwei Mal und dachte nur, also ich fand deine Referenz mit dem Schwarz-Weiß zu Farbfernsehen oder Farbfilmen fand ich sehr treffend. Also das war bei mir auch wirklich so, wow, das ist es. Also das ist
Was ist denn hier los?
Ja, genau, ne? Und das war auch auf einem Geburtstag und dann das kann ich leider schlecht rekonstruieren, wie schnell das dann gewechselt ist zu öfterem Konsum.
Ah, das blieb dann ein bisschen?
Also ich habe auf jeden Fall, also Oxycodon ist mein Hauptproblem, aber ich kann auch bei euch sehr relaten zu Kokain, okay, weil ich da auch ein krasses Problem habe.
Ja.
Und ich weiß noch, ich habe die also Vorabi hieß das bei uns, die Vorabi-Klausuren.
Ja, ja.
Das war ein halbes Jahr vor den Abi-Klausuren.
Vor Abitur, ja.
Genau,
ja.
Da habe ich ein halbes Jahr lang täglich Kokain konsumiert.
Nein.
Doch, ich bin jeden Morgen aufgestanden, meine Mutter hat unten Kaffee gekocht. Ich habe in meinem Zimmer konsumiert und bin dann, habe den Kaffee geäxt aus der Tür und mit dem Bus zur Schule und dann natürlich auch auf dem Schulklo nachgelegt. Da gibt's eigentlich eine traurige, damals fand ich es lustig, aber eine Geschichte. Ich war nie gut in Deutsch und habe dann eben diese Vorabi-Klausur total auf Kokain geschrieben. Und mein Deutschlehrer kommt an zu mir und sagt zu mir, also egal, was Sie getan haben, machen Sie weiter so. Das war die beste Klausur von Ihnen. Und ich habe natürlich überall rum erzählt, so das ist das Wunderzeug. Und
ach, scheiße.
Also ja, und
aber ganz ehrlich, ne, wann war die Vorabiturprüfung, die so gelaufen ist, also wie viele Wochen nach Erstkonsum, Kokain oder Monate?
Ja, das ist eine gute Frage. Maximal ein Jahr.
Ja, so, weil...
Weniger wahrscheinlich sogar.
Weil die ersten zwei Jahre, und ich will jetzt hier nicht Werbung machen, das wisst ihr ja, aber da sind die negativen Dinge, natürlich auch individuell, ja, bei jedem ist das alles ein bisschen anders mit den Zeiträumen, aber ich muss sagen, natürlich, warum habe ich dann auch nicht aufgehört? Weil meine Konzepte, meine Schriftstücke natürlich auch meine Sachen, die ich geschnitten hatte, unfassbar, also es ging leicht von der Hand und man hatte Spaß dabei, man hatte sehr viel Spaß dabei, wenn man es gemacht hat, ja. Und dann war es auch noch gutes Ergebnis. Ist natürlich ein mega Teufelszeug, dass das am Anfang so delivert.
Auf jeden Fall.
Und man ja in dem Moment auch gar nicht merkt, wie abhängig man schon ist, ja, obwohl man täglich konsumiert.
Ja.
Ich habe ja auch viel konsumiert die ersten zwei Jahre, natürlich sofort, aber die Qualität, die du, der Output ist am Anfang noch da, bis er eben dann irgendwann gar nicht mehr kommt.
Ja.
Bei mir war das so. Ach, krasse Geschichte, alter Schwede, wie kauft man denn mit 17 Kokain?
Also es ist, glaube ich, daher gekommen, ich habe dann auch relativ schnell mit dem Cannabiskonsum angefangen, selber Cannabis zu verkaufen.
Mhm.
Und habe da auch wirklich viel Geld zu der damaligen Zeit oder auch für das Alter verdient.
Du hast richtig verkauft?
Ja. Ja,
und professionell.
Ja, schon.
Muss man schon sagen.
Okay. Ja, also
von einem Großhändler irgendwie und dann.
Genau, genau. Also genau. Ich will jetzt auch nicht detailliert oder auch keine Zahlen nennen oder sowas, aber ich konnte da, also hatte schon wirklich für mein Alter super viel Geld.
Wahnsinn.
Und davon war das dann halt eben auch.
Weil ich war sonst ist das ja nicht zu finanzieren.
Genau, genau.
Ja.
Das ist sonst nicht zu finanzieren und plus, also es ist ja einfach so, viele Leute stellen sich das ja immer vor, irgendwie. Die Händler verkaufen dann irgendwie, es gibt einen Cannabis-Händler und es gibt einen Kokain-Händler und eigentlich ist es ja so, ein Händler verkauft alles, also oder öfter oder mehrere Substanzen zumindest.
More or less, ja.
Genau, also und natürlich, wenn ich jetzt zu jemandem gehe, um Cannabis zu kaufen in großen Mengen, um das weiter zu vertreiben, dann liegen da auch andere Sachen rum und dann ist man natürlich auch super schnell dann eben daran gekommen.
Wie ist das dann trotzdem damals gewesen mit dem Runterkommen? Wie hast du damals geschlafen, als du, also was war das, 8 Tage nacheinander, oder hast du gerade gesagt? Oder
ja, so? Also es war ein halbes Jahr lang jeden Tag.
Ein halbes Jahr lang jeden Tag?
Ja, eigentlich fast schon. Ja,
dann kommst du ja nie wieder von weg.
Ja, also es war sehr schwer. Es war sehr schwer. Ich habe dann irgendwann gemerkt und hatte auch dann Freunde, die gesagt haben so, ey, lass den Scheiß so, das ist viel zu krass. Ich habe jetzt.
Aber wie konntest du denn? Bist du dann auch oft mal nicht in die Schule gegangen?
Oder ja, ich habe super viel geschwänzt.
Das wollte ich gerade sagen, weil du kannst ja nicht einen Tag, zwei Tage, okay, aber am dritten Tag musst du pennen.
Ja, ja.
Du hast doch abends wahrscheinlich auch nicht geschlafen.
Naja, ich würde, das ist vielleicht ein bisschen anders als bei euch. Ich habe nicht so viel konsumiert. Also ich sag mal, es war maximal ein halbes Gramm zu der Zeit am Tag.
Okay.
Also es war jetzt nicht eben dann mehr.
Aber am Anfang ist es ja auch noch so wenig. Nur ich konnte trotzdem dann nie schlafen.
Ja. Es war auf jeden Fall super schwer einzuschlafen. Ja. Und man liegt dann nachts mit Herzrasen im Bett und ein Kumpel hat von mir das mal sehr treffend beschrieben. Er hat gesagt, ich gehe jetzt mal rüber, die Decke anstarren.
Ja.
Wo ich dachte, ja, eigentlich ist es so. Man liegt im Bett und guckt an die Decke und kann nicht schlafen.
Mhm.
Und eigentlich geht es einem super beschissen.
Die Gedanken kreisen um die dümmsten Dinge auch.
Ja. Ja. Was ich ganz oft gedacht habe, ist, warum hast du das gemacht? Das ist doch jetzt total scheiße. Und man hat es aber trotzdem immer wieder gemacht.
Selbstverurteilung, also, ja, ist ein großer Teil vom Konsum. Und um die wieder nicht zu spüren, kauft man ja auch wieder erneut. Das ist ja so, ne?
Ja, ja.
Weil am Anfang ist ja wieder immer schön dann wieder.
Ja.
Ja, wie ging es denn da weiter hier nach dieser ganzen Kokainzeit? Meine Güte.
Ja, dann habe ich mich irgendwie sehr gefangen und das erstmal wirklich gar nicht angefasst mehr.
Okay.
Und das war auch eine harte Zeit. Aber es war immer noch da, also es war immer da. Es ist immer dann, ich sag mal, mindestens alle zwei Monate hat man es dann doch weiterhin noch irgendwie konsumiert.
Ist rausgebrochen.
Genau, ja.
Ja, dann. Man vermisst es ja auch, ne?
Ja, man jagt diesem Gefühl hinterher, oder? Ja. Es ist irgendwie, ist total, also es ist.
Wir sagen ja immer, die Gier ist einfach so krass.
Und das muss ich wirklich mal ganz kurz sagen, ich habe ja auch mit Oxycodon viel durch. Es gibt keine Droge meiner Meinung nach, wo die Gier so hoch ist wie bei Kokain, wo man wirklich seinen besten Freunden irgendwie das noch wegnimmt oder. Also das ist wirklich total, total krass bei Kokain.
Das ja, danke fürs Teilen, aber ich habe gerade einen Gänseschauer, wie sagt man?
Gänsehaut.
Gänsehaut.
Ja.
Weil das lässt sich ja, hast du Sachen gemacht, auch damals schon, rund um diese Kokainzeit, wo du sagst, boah, das war richtig, also da war ich auch ein Arschloch.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
Also wo man sagt, boah, Digga, das kannst du eigentlich nicht bringen.
Ja. Also ich habe auch mal neulich überlegt irgendwie, dass ich auch tatsächlich Freunde dazu gebracht habe, auch zu konsumieren, ne? Wo ich mich jetzt total für selbst verurteile, wo ich denke, irgendwie, scheiße, ey. Ich hoffe, die anderen haben nicht so Probleme dadurch bekommen, wie ich sie jetzt habe oder sowas. Also
ich habe auch Werbung gemacht am Anfang.
Ja, also es ist.
War es denn cool, kodiert im Freundeskreis?
Damals schon, auf jeden Fall.
Bei mir auch,
ja. Und ich habe tatsächlich auch in meinem Freundeskreis immer noch Leute, die da echt ein Problem mit haben. Ich hoffe auch, dass die Sendung hier hören und denen das vielleicht auch nochmal zu denken gibt.
War jetzt aber auch nicht jeder, dem du das zuerst gegeben hast.
Nein, also das auf keinen Fall. Aber
hast du mal ein Beispiel für, wo du sagst, das war nicht so dolle?
Ja, dass man irgendwie was weggenommen hat irgendwie von der Substanz, ne, irgendwie so, es lag auf dem Tisch und man hat es dann genommen irgendwie, damit man selber noch für zu Hause, das hast du ja glaube ich auch schon öfter erzählt, oder natürlich war es dann auch oft so, kannst du mir was mitbringen und so und dann, dann
Geld.
Kokain mitbringen und dann irgendwie
abgemacht.
Und dann hast du dir was abgemacht und so und dann deine eigene Tasche und also sowas ist viel vorgekommen,
Was mit Lügen?
Lügen auch viel, ja. Wobei ich immer sagen muss, am meisten habe ich mich eigentlich immer selber angelogen.
Das zählt dazu, ne?
Ja. Am meisten habe ich mich immer selber angelogen. Das ist bei dem Oxycodon noch schlimmer, aber ja.
Okay. Ja, dann gehen wir mal weiter.
Ja, dann kam noch Ecstasy dazu. Das ist aber auch, also.
War das partymäßig?
Genau.
Was hast du, zu welchen Partys war, wo wurde das konsumiert?
Das habe ich ausprobiert auf der Fusion, falls ihr das was sagt.
Ja, klar.
Ja, genau. Da war ich dann irgendwie, das war, glaube ich, nach dem Abi, ein Jahr vor dem Abi oder ich glaube direkt nach dem Abi war das. Und da habe ich eben Ecstasy, LSD und Pilze ausprobiert. Das waren aber alles eher so nicht einmalige Sachen, aber eben nichts, was mich jetzt irgendwie dauerhaft begleitet hat.
Ja, und auch nichts, wo du eben sagst, das mache ich jetzt nochmal.
So genau, großen genau.
Stil.
Genau. Dann,
wie alt sind wir jetzt ungefähr?
Da sind wir 19.
Okay.
Oder ich 19.
Ja. Ich bin jetzt auch wieder 19. Ich fühle ja mit.
Mit 19 Abi gemacht und Ja, dann hat sich so ein bisschen runtergefahren. Also Cannabis war weiterhin komplett da und weiterhin Teil meines Lebens. Dann bin ich umgezogen. Dann hat sich meine damalige Freundin von mir getrennt und da bin ich dann in ein sehr tiefes Loch gefallen. Hab dann natürlich auch schon viel konsumiert.
Was jetzt genau?
Hauptsächlich Cannabis und halt auch eben ab und zu Kokain.
Und Alkohol
war und das auch? Alkohol oder? Auch. Das habe ich jetzt schon wieder total vergessen. Ja, also Alkohol war eigentlich, wie gesagt, seitdem ich 12 war, eigentlich immer irgendwie mit dabei. Mhm. Also es war auch immer. Also wenn ich das Freunden erzähle, die sagen, also oder sagen wir so, ich kenne viele Leute, die immer nur eine Sache konsumieren. Mhm. Und also Kokain zum Beispiel ging für mich nie ohne Alkohol. Mhm. Oder
deshalb berichten sehr viele.
Ja, ja. Also das
war bei mir ja auch nicht anders für eine gewisse Zeit, aber ich konnte es auch ohne Alkohol konsumieren.
Und dann bin ich irgendwie, da war dann, glaube ich, das erste Mal, dass ich so ein bisschen mit Therapien in Kontakt gekommen bin und so, ne, über Depressionen und Trauer, über die Beziehung.
Also mit Verhaltenstherapie.
Genau, genau. Mhm. Und dann habe ich meine jetzt Ex-Freundin kennengelernt, die war sehr straight drauf, die hat gar keinen Alkohol getrunken. Mhm. Und dann hatte ich tatsächlich so 3-4 Jahre in meinem Leben, wo ich eigentlich komplett nicht konsumiert habe.
Wow.
Also eigentlich wirklich null. Ich habe mal natürlich ein Bier getrunken. Mhm. Ich habe auch, glaube ich, 1-2 Mal Kokain konsumiert.
Gut, aber das ist ja 2 Mal in 3 Jahren.
Das, genau, ne? Also das
war... Das ist ja im Grunde, ne?
Ja, so. Genau. Die Zeit ist jetzt... also es war eine sehr glückliche Beziehung, der ich sehr nachtraue, die ich auch immer noch nicht verdaut habe. Also
das tut mir leid.
Ja, danke.
Aber ich kann das so nachfühlen, ja.
Ja, das denke ich auch immer, wenn du das berichtest und dann irgendwie sagst, Liebe deines Lebens und so. Das ist...
Ich kann dir sagen, dass das wieder passieren kann.
Ja,
ja, ist mir ja auch passiert, ja, dass ich mich nochmal so verliebt habe, dass ich diesen Satz auch sagen kann.
Ja,
Liebe meines Lebens. Ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn man das mehrmals im Leben so
auf
fühlt.
Jeden Fall, auf
ja?
jeden Fall.
Also das ist nicht abwertend oder dass man dann irgendwas vergleicht. Jede Beziehung ist anders.
Ja.
Jeder Mensch ist anders und unsere Beziehung hat aber eine ganz andere Dynamik als die davor. Aber ich habe sehr, sehr lange gebraucht. Also alle wissen das ja hier, um das zu verarbeiten. Oh, und das wünsche ich dir auch. Ich kann da aber Hoffnung machen, dass Mrs. Wright läuft dir über den Weg.
Ja, ich hoffe.
It's gonna happen, Leon. Ja. Es passiert. Ja.
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 Ja, und da lief das wirklich super. Dann
habt ihr zusammen gewohnt in diesen 3 Jahren?
Genau, wir haben zusammen gewohnt und es lief gut, aber irgendwann halt leider eben nicht mehr. Wir haben uns getrennt. 2020, also eigentlich, also ich glaube im März 2020 war Corona und wir haben uns Januar getrennt und dann...
Darf ich fragen, warum?
Ja.
Oder ist das eben das klassische Auseinanderleben?
Also ich...
Oder von ihrer Seite?
Ja, es ist glaube ich eher von ihrer Seite gewesen, auf jeden Fall, also ich wäre noch weiterhin natürlich irgendwie, hätte das noch irgendwie weiterhin probiert.
Oder auch, ja, genau. Mhm.
Ja, aber es ist irgendwie...
Habt ihr noch Kontakt?
Ganz selten, ja. Leider.
Also, ja.
Aber ja, ich bin immer so ein bisschen im Zwiespalt, ob das gut ist oder ob das schlecht ist.
Ist auch individuell, würde ich sagen.
Ja.
Manchmal ja, manchmal nein.
Genau, haben wir uns getrennt, dann kam Corona.
Aber warte mal kurz, du bist jetzt wie alt?
Da, oh Gott, jetzt muss ich rechnen.
Nee, wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 30.
So. Das heißt,
vor 4 Jahren
als ihr euch getrennt habt, warst du?
26.
Ah, okay. Das heißt, da haben wir jetzt, und dann waren die 3 Jahre straight, also dann 23. Okay, dann haben wir alle Lücken geschlossen.
Genau.
Ich wollte nur mal kurz nochmal, ich bin doch der Timeline-Verantwortliche hier.
Ja.
Trennung, Corona, jetzt wird es wahrscheinlich spannend.
Genau.
So dann wie bei vielen tatsächlich leider in der Corona-Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist noch eine Weile lang gut gegangen. Dann fing das aber an, dass ich zum ersten Mal Tilidin ausprobiert habe und da total angetan von war, weil es irgendwie...
Wie kam es dazu?
Da waren wir in Köln und ein Kumpel hatte das irgendwie mitgebracht und dann haben wir gesagt, hey, wir trinken eine Flasche Sekt und teilen uns eine Tilidin. Und
wie war aber das Wissen darüber? Also war das
Wissen war null.
Wurde also besprochen, dass man das jetzt mit Alkohol zusammen machen muss, dann knallt das mehr, Entschuldigung, aber war das so das Wording?
Das Ding war, dass der Kumpel war Krankenpfleger und hat das mitgebracht und kannte sich halt eben aus kannte sich eben ein bisschen aus. Und von daher dachte ich mir, komm, was soll's, es ist sowieso gerade irgendwie Lockdown, du kannst nichts machen und dann...
Alles scheißegal auch.
Ne? Ja, genau. Ja. Und irgendwie sowieso auch, mir ging's nicht gut zu der Zeit und alles.
Was hast du denn beruflich da gemacht, nur mal das ganz einzuordnen?
Student, genau.
Du hast studiert?
Genau.
Okay.
Ja, das ausprobiert, ja, dann hat das irgendwie habe ich mir das irgendwie relativ schnell dann irgendwie selber organisiert.
Mhm. Und warum?
Weil ich diese Wirkung total genial fand. Irgendwie.
Wie war die?
Dieses euphorische, also ich bin sonst manchmal so ein bisschen stiller, also ich habe ja vorhin gesagt Klassenclown, aber auf der anderen Seite bin ich manchmal auch sehr, sehr still, also mir wird oft gesagt, ich kann gut zuhören und da fand ich das total gut, dass ich irgendwie halt total viel reden kann und irgendwie so euphorisch bin. Es ist so ein bisschen, das wird ja oft beschrieben, das war dann unter Oxycodon natürlich noch viel, viel stärker, dass man sich so ein bisschen wie in Watte eingepackt fühlt.
Mhm.
Also
sicher
so,
ist man dann.
Genau, wohlig warm. Mhm. Wie gesagt, dieses Einsamkeitsgefühl, was ich ganz stark hatte, dann natürlich nach der Trennung.
Ist das weg dann in dem Rausch?
Das ist weg, würde ich nicht sagen, hintergründig. Also es ist so weit hinten im Kopf. Natürlich, wenn du dich drauf konzentrierst, ist es wieder da. Aber
ja, erstmal wird's verschoben.
Genau, genau. Und dann kam irgendwie das, dass ich mir das selber besorgt hatte durch die Apps. Möchte ich jetzt auch keine Werbung für machen.
Bitte nicht. genau.
Und dann war das irgendwie so ein Wochenendding. Und
regelmäßig.
Ja, also schon, ich würde sagen, schon fast jedes Wochenende.
Schläft man damit gut?
Ja, da kannst du super mitschlafen. Das schon, ja. Also
das heißt, man nimmt das dann Freitag bis Sonntag und dann.
Ja, genau, kann man machen, ja.
Ist man mit sich alleine, aber glücklich.
Genau, du
kann ich das so.
Ja, total. Ja. Also ich habe auch viele Freunde in der Zeit verloren, würde ich sagen, weil ich mich einfach nicht mehr gemeldet habe oder gesagt, ja, nee, irgendwie auf Wochenende, ich habe das und das vor. Da habe ich dann auch gelogen, natürlich, weil ich lieber alleine im Bett liegen wollte und wie so eine sabbernde Leiche irgendwie da rumliegen wollte, weil ich das irgendwie...
Ist das so, wie man das aus Filmen sieht?
Es ist schon so, da würde ich gleich gerne nochmal näher drauf eingehen, wenn man dann zum Oxycodon kommt,
okay.
Das kommt ja auch bald.
Ja.
Da beim Tilidin war es noch nicht ganz so,
okay.
Noch lange nicht so krass. Ja, dann ist ein Jahr rumgegangen und ich bin ein passionierter Skifahrer, bin lange Jahre immer Ski gefahren und hatte dann, deswegen, das war ein Punkt, weswegen ich euch auch geschrieben habe, wo einfach so eine Parallele war mit deinem Unfall. Ich hatte auch einen richtig schlimmen Unfall. Ich habe mir mein, also nicht so schlimm wie du, aber ich habe mir mein Knie komplett zerstört. Also
zersplittert auch, oder?
Ja, auch. Aha. Und alle Bänder durch und
Boah, da. Ein Jahr nicht laufen, oder?
Ja.
Okay.
Ja. Und einfach scheiße. Jetzt geht's langsam wieder. Also ich habe immer noch so ein chronisches Schmerzsyndrom leider. Es tut dauerhaft weh.
Ich zeig's dir mal, warte mal. Ich kann nicht, ich muss nur die Hose ummachen.
Oh ja, oh, das sieht bei dir aber noch deutlich. Ich habe hier nur noch diese Narbe, ne? Also es ist.
Ach krass.
Es ist, und jetzt
hier dann konnten die da so reingreifen. Ja, bei mir war ja hier alles.
Ja.
Oh, alter Schwede.
Ja.
Ja, sorry für euch da draußen.
Aber auch das rechte Bein, ne?
Ja, das rechte.
Ja, bei mir auch.
Ja. Haben wir unsere Narben angeschaut?
Genau.
Aber erzähl mal, was hast du denn da bekommen? Bei so einer schlimmen Sache kriegt man ja eben auch dann Morphium, Opium.
Oxycodon.
Ach, direkt Oxy.
Ja. Okay. Ja. Also ich konnte die ersten Tage überhaupt nicht schlafen.
Ja, klar.
Also es war fangen wir anders an.
Ja.
Es war in Österreich und ich habe dem Arzt gesagt, hey, ich nehme ab und zu Tilidin. Mhm.
Sehr gut, übrigens können wir auch hier wiederholen. Man muss dann, wenn man einen Unfall hat, im Krankenhaus den Substanzmissbrauch, sag ich mal.
Ja.
Wenn der bei euch vorliegt und ihr einen Unfall habt, wirklich merkt euch das.
Ihr müsst die haben das Schweigepflicht, ihr müsst es sagen.
Ganz wichtig für die Behandlung.
Genau, ja. da wird euch niemand einen Strick draus drehen. Ja. Es ist wichtig für die Behandlung, es ist wichtig für die Narkose auch und alles.
Ja, ganz wichtig für die
Sagt
Narkose.
Sagt es, die haben Schweigepflicht, da kann euch nichts passieren.
Ja.
Das ist mir auch wichtig, das nochmal zu betonen.
Ja.
Genau, und dann konnte ich nicht schlafen und das Knie konnte nicht direkt operiert werden. Das musste erst abschwellen. Das waren, glaube ich, 6 oder 8 Wochen.
Oh Gott, so lange. Oh Gott.
Und bevor das operiert werden konnte.
Das hat die ganze Zeit wehgetan.
Ja. Also ich saß wirklich an der Wand und habe gekratzt und weil ich bin wirklich verrückt geworden. Und dann.
Es gab nicht sofort Oxy?
Nee, es gab, genau. Und also das ist in Österreich passiert, dann wurde ich nach Deutschland. Bin ich nach Deutschland transportiert worden. In Österreich habe ich erst Tramadol, das ist von der Wirkung oder von der Stärke her eigentlich genau wie Tilidin oder von der Potenz, sagen wir so, habe ich das bekommen und habe das aber, also das war eine Flasche und die war am ersten Abend leer und das hat eigentlich nichts geholfen. Natürlich auch durch die Vorgeschichte, dass ich halt auch eben schon wahrscheinlich eine Toleranz hatte.
Na klar,
genau.
Na logisch hast du eine Toleranz
auf jeden
gehabt.
Fall. Und dann war ich zu Hause eben und dann gab es relativ schnell, also Tage nach dem Unfall gab es Oxycodon. Ich war auch bei einem Schmerztherapeuten und der hat das auch relativ lax verschrieben Und,
jetzt wird brenzlig, ne?
Ja, und das Ding ist, wenn man das einmal bekommt und in diesem System drinne ist, dann kannst du zu jedem Arzt gehen und das ist einfach die Scheiße da dran. Gott sei Dank, muss ich wirklich sagen, gibt's mittlerweile hier die auf der Krankenkassenkarte, dass andere Ärzte sehen, was man verschrieben bekommt. Ich meine, dieses Ärztehopping, wie man das nennt, das habe ich
zum Teil hier schon auch mal gemacht. Mit einigen Folgen, ja. Dass das Kollegen gemacht haben.
Ja, ja. Das habe ich auch gemacht. Betroffen,
Entschuldigung.
Genau, habe ich auch gemacht, ja. Aber nicht in einem großen Stil. Ich habe das 2-3 Mal gemacht. Mhm. Ich hatte aber tatsächlich, ich konnte beim Arzt anrufen und sagen, es reicht nicht.
Lass uns nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen. Ja. Wie hat es denn gewirkt?
Ja, man muss ja auch ehrlich sein. Also es ist
sehr ehrlich.
Es war das schönste Gefühl, was ich mir irgendwie vorstellen konnte. Zu dem Zeitpunkt habe ich es komischerweise als gerecht empfunden. Ich dachte, ich liege jetzt hier. Ich kann keine Freunde sehen. Ich habe totale Schmerzen. Mhm. Dann ist es jetzt auch nur fair, wenn ich jetzt hier irgendwie sabbernd im Bett liege. Da war das dann nämlich so mit dem, dass dann ja wirklich Speicher aus dem Mund gelaufen ist und man irgendwie mit verdrehten Augen im Bett und wohlig warm und super schönes Gefühl hatte. Und ja.
Ich weiß nicht, wie das Opiat hieß, was ich bekommen habe, ne, im Krankenhaus. Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß noch, bei dem Unfall gab es Morphium direkt, also Minuten danach. Mhm. Aber dann habe ich halt irgendein Opiat bekommen für ein paar Wochen, wo ich immer so drücken konnte. Das war aber intravenös.
Ja.
Und die Leute, die mich beobachten, also das war, ich lag da auch, also ich habe gedrückt und dann waren 4 Stunden vorbei.
Ja.
Bis ich wieder bei mir war, dann habe ich sofort wieder gedrückt.
Ja.
So gingen die Tage da vorbei. Ja. Und als sie das abgesetzt haben, ich habe mir ja den Wecker dann auch gestellt, dass ich alle 15 Minuten drücken kann, weil das war so ein schönes Gefühl. Bitte Entschuldigung, aber wir wollen ehrlich sein. Und als sie es abgesetzt haben, ich habe geschrien für Tage.
Ja.
Also die meinten, sie müssen jetzt, weil ich habe eh schon viel zu lange bekommen. Aber ich hatte halt auch so einen krassen Bruch.
Ja.
Also wie gesagt, das Bein war ja fast ab und dann haben die wahrscheinlich noch mal länger zugedrückt mit dem Opium. Oder mit dem Opiat.
Ja.
Aber es war irgendwann kam dann der Chef vom Krankenhaus und meinte, sorry, Herr Decker, aber ey, wenn wir jetzt nicht aufhören, sind sie abhängig.
Ja.
Und dann musste ich dadurch 4-5 Tage, die waren, das werde ich nie vergessen. Ich habe nur geschrien.
Ja.
Ich konnte ja nicht laufen, aber ich habe geklopft, an die Wand geschlagen, also.
Die Klingel gedrückt und so.
Ich habe dann halt alle Schmerzmittel bekommen, die es sonst gibt, eben unter der Stufe Opiate, die eben nichts getan haben.
Ja, die bringen dann nichts mehr, das ist leider so.
Ich habe davon nichts gemerkt.
Ja.
Und aber irgendwann, eben weil ich zum Glück noch nicht abhängig war, muss ich denen ja danken. Ja? Also ich hätte das weiter, ich habe mir auch alles notiert damals, wie das heißt, wie ich es kaufen kann. Also da war ich ja schon kokainabhängig.
Ja, ja, ja.
Mein Suchtgedächtnis ist natürlich voll drauf eingestiegen, auf die Substanz.
Ja,
ja, ja, so, weiter bei dir.
Ja, genau. Und dann gab es eben Oxycodon und ich musste eigentlich nur beim Arzt anrufen und sagen, das reicht nicht mehr, die Dosis, ich brauche eine höhere Dosis. Oder es ist leer. Und dann hatte ich natürlich auch irgendwie, dann hat mir der Hausarzt das mal verschrieben und mal dieser Schmerztherapeut. Dann habe ich natürlich erzählt, der Schmerztherapeut ist gerade im Urlaub und ich weiß, ich soll das eigentlich von da holen. Aber so, ich brauche das ja, ich kann das ja nicht einfach absetzen. Ja, okay, aber nur dieses eine Mal und dann hast du auf einmal 2 Packungen da liegen statt nur einer.
Wie schnell hast du die Dosis selbst erhöht dann?
Nach 3 Tagen. Also, okay. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe.
John hat einmal gesagt, bei ihm ist es ja Pregabalin, auch so ein Nervenschmerzmittel.
Das habe ich auch bekommen.
Dass er das gegessen hat wie Smarties.
Ja, okay. Das habe ich auch bekommen, weil Pregabalin verstärkt eben die Wirkung von Opiaten. Und damit man mir weniger geben muss, habe ich auch Pregabalin bekommen. Deswegen hätte ich eigentlich ganz gerne heute auch mit John darüber geredet, weil ich da aber irgendwie, also ich habe das auch eine Zeit lang auch konsumiert, habe dann aber irgendwie gedacht...
Also missbräuchlich konsumiert?
Ja, ich habe dann aber irgendwann gedacht, ich will nicht noch was haben, weil ich schon gemerkt habe, es ist irgendwie, also ohne das Oxycodon komme ich nicht klar.
Ja, komme ich gar nicht durch den Tag.
Ja, und ich will nicht noch was haben, was, ne, also was man irgendwie hat, was, wovon man abhängig wird.
Hast du denn auch nochmal Kokain besorgt oder so? Oder auch Cannabis und Alkohol. Was war mit den anderen 4 Sachen?
Ja, Alkohol konnte ich, also sagen wir so, es war relativ schwer, was zu organisieren, weil ich zu Hause im Bett lag. Ich konnte
nicht laufen.
Genau, ich konnte nicht laufen. Und
man findet natürlich Mittel und Wege.
Man findet Mittel und Wege und es ist leider so, also gerade diese Kombination aus Opiaten und Kokain ist schon wirklich...
Das hat dich beeindruckt.
Das Nonplusultra an Gefühlen leider. auch nur für eine kurze Zeit. Danach ist es der Teufel und wie gesagt, ich will keine Werbung machen, aber das war schon, habe ich dann irgendwann auch rausgefunden. Dann habe ich das auch zusammen teilweise konsumiert, aber nicht oft. Also es war hauptsächlich eben Oxycodon.
Ja, okay.
Und dann ist das immer weitergegangen und ich habe das eine längere Zeit vom Arzt verschrieben bekommen. Die haben natürlich auch mal irgendwann...
Jetzt starten diese 3 Jahre Oxycodon,
von denen
wir anfangs gesprochen haben. Nur mal noch kurz Einordnung. Ja. Das war jetzt alles, was bisher war bis zu diesem Unfall, bis zu Oxycodon. Und jetzt reden wir über diese 3 Jahre deiner aktiven Sucht.
Genau, ja.
Wenn das nicht vorher schon auch hier und da Abhängigkeitspotenzial hatte.
Auf jeden Fall. Mit dem Kokain auf jeden Fall. Ja, ja. Und mit dem Cannabis auch.
Ja.
Ja, dann war halt eben dieses Oxycodon immer verfügbar. Also es lag halt in einer Tablettenpackung neben meinem Bett.
Hast du die Tabletten so genommen oder hat man da auch, also ich habe mal eine Serie gesehen, wo man da diesen was abreibt, damit die sich länger verteilen oder?
Genau, also ne, es sind ja Retard-Tabletten, das heißt, die sollen über einen längeren Zeitraum wirken, aber also ich habe, glaube ich, nach Tagen angefangen, die zu zerbeißen, also klein zu kauen, ne, und dann runter zu schlucken, weil die dann eben diesen Peak sozusagen, der kommt viel schneller und viel intensiver, als wenn du eine Retardwirkung hast.
Also sowas checkt man dann auch alles schnell. Und
auf jeden Fall. Also man liest ja dann auch viel nach, wenn du den ganzen Tag nur im Bett liegst, recherchierst das ja.
Und dann ist das Thema.
Und dann kommst du natürlich mit einer, wenn als jemand, der so eine Suchtgeschichte mitbringt über andere Substanzen, dann interessiert dann das ja auch irgendwie, wie kann man das noch verstärken und was weiß ich was. Natürlich, zerbissen oder klein gebrochen am Anfang erst, dann irgendwann zerbissen und...
Wird das auch nasal konsumiert oder geht
kannst
das auch?
Du auch nasal konsumieren, aber also ich habe das auch, habe ich auch gemacht, ja. Nicht oft, weil meine Nase war dann immer komplett dicht davon, also ja, konnte dann irgendwann immer nicht atmen und sowas, das war dann immer nicht so meins. Und außerdem hat es oral halt auch eigentlich super funktioniert, das ist. Und dann ging das eben eine ganze Weile eigentlich jeden Tag so rum. Das waren 2 Jahre, würde ich schätzen. Und ich war letztes Jahr Ostern.
Ganz kurz, die 2 Jahre ging das dann so weiter. Irgendwann, da ist jetzt wichtig, irgendwann konntest du wieder laufen.
Ja.
Trotzdem, also das ist mir wichtig, wie lief denn die Entwicklung, als du dann ja, irgendwann war das ja mit dem Knie vielleicht dann eben nicht mehr das Thema.
Ja.
Warum man das jetzt nimmt, sondern weil du natürlich abhängig warst.
Ja.
Aber wie hat das in diesen ersten 2 Jahren deinen Alltag beeinflusst? Mit Freunden, mit Familie, mit dem Studium? Das muss doch komplette Katastrophe schnell gewesen sein.
Das war komplette Katastrophe. Sorry, dass ich das jetzt gerade so weggelassen habe.
Nee, das ist wichtig. Sag doch mal bitte, ich will auch nicht lachen über die Katastrophe. Ich denke, da müssen doch jetzt Dinge passiert sein.
Ja. Also ich habe natürlich nicht mehr mein Studium hingekriegt. Wie willst du das auch machen, wenn du sabbern im Bett liegst? Es gab mit der Familie super viel Streit, weil die sich total Sorgen gemacht haben. Ich meine, die haben mich ja gesehen irgendwie. Ich hatte auch, habe ich jetzt auch neulich mit meiner Therapeutin drüber geredet, ich hatte super, super schlechte Laune davon, von diesem Zeug, ne? Also es war einfach irgendwie, ja, es war einfach alles total scheiße. Ich war nur glücklich irgendwie, wenn ich das Oxycodon konsumieren konnte und dann stand ja natürlich auch immer drauf, irgendwie das hat eine Wirkungszeit von 12 Stunden. Pustekuchen, das waren bei mir 4, also ich musste nach 4 Stunden wieder was einnehmen, so, damit das wieder...
Hast du dann dauerhaft konsumiert?
Also, ich habe dauerhaft konsumiert.
24/7?
Ich habe das nie weggelassen. Ja. Ich habe maximal versucht irgendwie zu sagen, so, ey, die nächste darfst du erst um 16 Uhr nehmen. Und dann habe ich mich von 14:30 hingequält, bis es endlich
weil
16
sonst,
Uhr
weil
ist.
Sonst wäre was?
Sonst hättest du ja noch mehr genommen und so. Das war aber das war mir dann irgendwann auch egal, weil dann dachtest du, das musst du jetzt nehmen, so du quälst dich jetzt da nicht noch durch und so. Und
das heißt, du kannst diesen Gedanken, den ich öfter hier konsumiere, sage ich schon, ausspreche, weil ich das auf Therapie gelernt habe, dass das, dass die Substanz für uns Süchtige, ich sage es mal für dich und mich, überlebenswichtig war.
Auf jeden Fall.
Also dass das so kodiert ist und dass man deswegen auch so, also das ist das Allerwichtigste.
Total. Also das war total schnell auch so. Also es ist total beängstigend, also rückblickend. Also dass das überlebenswichtig war, das war bestimmt nach 2 Monaten, wenn nicht noch früher. Also das.
Danke, dass du das gesagt hast. Also Wahnsinn. Ja. Also muss man wirklich auch, wir wollen ja hier auch warnen natürlich vor dem Abhängigkeitspotenzial unterschiedlichster Substanzen.
Ja.
Dass das so schnell geht bei Oxycodon. Ja. Ja. Und wie hat sich in den 2 Jahren die Menge verändert und wie war das mit der Beschaffung?
Ja, ich weiß nicht, inwiefern ihr hier irgendwie von Gramm Milligramm
Anzahl
so genau, aber
was
ja, also am Anfang sagen wir mal so, steigend. Am Anfang sagen wir so, waren es irgendwie die schwächsten Tabletten, die es gibt, 2 Stück davon, und am Ende waren es die stärksten, die es gibt, aber 4, 5 Stück davon.
Mhm, okay.
Für chronische Krebspatienten, ne? Also
ja, ja, ja.
Und
also Toleranz steigt und
Verlangen steigt ins Unermessliche. Also ja. Ich bin ja jetzt in der Substitution. Wenn ich jetzt dieses Take-Home kriege, das ist eigentlich immer, also ich habe immer Tränen in den Augen, wenn ich das ausgehändigt kriege. Da steht jedes Mal drauf, Achtung, nicht aushändigen, kann für Leute, die keine Toleranz haben, ist das tödlich. Das steht da jedes Mal drauf.
Ja.
Und ich denke mir einfach so, ey, du haust dir das jeden Tag rein irgendwie. Jetzt selbst die Substitution noch, was ja viel weniger ist als das, was ich damals genommen habe.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch schon erzählen soll, aber ich hatte auch tatsächlich auch 2 Überdosen. Hatte auch 2 Überdosen, wo ich wollte Notarzt rufen und mein Handy lag zu weit weg. Ich habe es nicht hingeschafft. Ich konnte nicht anrufen. Es lag da jetzt, wo dein Handy zum Beispiel liegt, 2 Meter, und ich konnte mich nicht bewegen.
Wieso kommt man da nicht mehr hin?
Weil ich so zugedröhnt war, dass ich mich nicht mehr bewegen. Ich habe das nicht geschafft. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Habe es nicht geschafft, zum Handy zu kommen, sonst hätte ich den Notarzt angerufen und gesagt, treten Sie die Tür ein, ich wohne da und da. Es ging nicht. Und ich.
Hast du in dem Moment gedacht, das war's jetzt vielleicht?
Auf jeden Fall. Also als ich jetzt dieses Aufnahmegespräch für der Substitution hatte, da musste ich danach auch wirklich heulen oder weinen. Da hat der Arzt gesagt, so nach ihrer Geschichte hat er gesagt, ja, also ich muss wirklich sagen, schön, dass Sie hier noch sitzen, so, ne? Mhm. Weil das hätte auch massiv schief gehen können, ne?
Leon, schön, dass du hier noch sitzt, ja.
Ja, danke.
Ja.
Dankeschön.
Ich fühle das sehr. Es gibt auch 2, 3 Momente bei mir, wo ich denke, krass, wie konntest du denn auch da? Also in meinem Fall war das dann noch so, dass ich mich auch kaum bewegen konnte, aber ich musste halt noch mehr konsumieren. Also ich konnte noch konsumieren, ja.
Ja.
Damit ich dann wieder, weiß ich nicht, irgendwas suche in der Wohnung. So am 5., 6. Tag wach, ja.
Ja.
Oder ey, da kann ja auch einfach das Herz stehen bleiben dann, ne?
Auf jeden Fall.
Und ich hatte öfter krass Herzschmerzen.
Ja.
Also es tut schon weh, der Körper sagt schon, Digga, Hagen, ja?
Ja.
Bitte, bitte nicht mehr. Hör bitte auf. Und das stand gar nicht an zur Option, ne?
Nee, so. Ich meine, es ist ja, wie wir eben gesagt haben, es ist überlebenswichtig, ne?
Also das ist halt der riesen Trugschluss, weil es tötet uns.
Ja.
Danke fürs Teilen, Leon. Ich sehe auch Sie sehr. Dich das gerade mitnimmt, diese Phase.
Ja.
Was war denn mit, wie ist das mit Geld und so?
Nee, ich hab's ja ganz lange verschrieben bekommen, das heißt, es lief über die Krankenkasse.
Ja.
Es war natürlich irgendwann so, dass ich mir auch dann über andere Mittel und Wege dann dazu, weil die Ärzte das nicht mehr toleriert haben.
Das muss doch auch ein Riesenmarkt sein, natürlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also auf jeden Fall. Und dann habe ich mir das halt vom eigenen Geld gekauft. Es ist super, super teuer.
Mhm.
Ja, dann ich würde ganz kurz noch woanders einsteigen.
Bitte,
also ich war
das ist
dann
dein Leben.
Ja, genau.
Du machen,
waren,
was du möchtest.
Waren letztes Jahr Ostern. Habe ich ein Programm mitgemacht, weil da war der erste Arzt, der gesagt hat, so, wir sollten uns vielleicht mal angucken, woher die Schmerzen kommen und nicht irgendwie hier die ganze Zeit immer nur dagegen wirken. Da kann irgendwas nicht richtig sein. So.
Ja, ja.
Und dann war ich in der sogenannten Schmerztagesklinik. Das ging 6 Wochen, das Programm, also jeden Tag hin von 8 bis 16 Uhr.
Mhm.
Und da haben wir das Oxycodon langsam runterdosiert, ausgeschlichen. Ich habe dem Arzt natürlich erzählt, ich bin viel niedriger, als ich war. Und habe dann aber trotzdem es geschafft, zum Ende hin das auszuschleichen. Also das war die anstrengendsten Wochen teilweise meines Lebens. Ja, danach ging es mir super, super beschissen. Und
hast du zu diesem Zeitpunkt schon mit irgendjemandem über die Abhängigkeit wirklich gesprochen?
Also ja, es gab in dieser Tagesklinik gab es eine Psychologin, die einen auch mit betreut hat und mitbehandelt hat. Die hat das und dem Arzt habe ich das natürlich auch erzählt.
Ja, ja.
Da und der hat gesagt, so das, also sorry, aber mit der Tagesklinik ist es nicht getan. Sie müssen danach stationär irgendwo hingehen. So alleine auch so mit ihren Depressionen und die Trennung hat er auch gesagt, da hängt da ganz viel mit drinne und sowas.
Ja, ja, ja.
Und das muss nochmal aufgearbeitet werden. Und dann bin ich ich glaube 8 Wochen stationär gegangen in eine Psychiatrie. Ja, hab da halt irgendwie eine Behandlung gemacht. Das hat auch eigentlich ganz gut geholfen. Es war tiefenpsychologisch. Ich hätte, glaube ich, eher verhaltenstherapeutisch was gebraucht. Mhm. War aber jetzt nicht schlecht.
Wie war es mit den anderen Menschen und wie? Ja, das muss ich mal nachfragen.
Ja, ja, ja.
In so eine Klinik zu gehen, das ist ja auch auf der einen Seite, denke ich mal, wolltest du auch, dass dir geholfen wird?
Auf jeden Fall.
Das verändern? Auf der anderen Seite, und das weiß ich selber sehr gut, ist das auch ein Moment, wo man denkt, boah, das hast du aber richtig klasse gemacht, dass du jetzt hier sein musst.
Auf jeden Fall.
Also den Teil gibt's ja auch.
Ja, ja.
Ja, wo du denkst so, ist auch ein bisschen eine Bankrotterklärung für die meine letzten Lebensjahre und so.
Ja.
Also, ne?
Auf, total, total.
Denkt man schon
so. Man schämt sich total, dass man jetzt irgendwie da sitzt und so.
Ja. Das ist schon heftig, das sich auch einzugestehen, diese in den Selbsthilfegruppen spricht man oft von Kapitulation.
Ja.
Zu sagen, okay, so ist es jetzt.
Ja. Und man denkt sich ja irgendwie Psychiatrie, also.
Ja, das ist ein heftiges Wort, ne?
Wo bin ich hier gelandet, so, ne? Und
wie war das mit den anderen rehabilitanten Patienten?
Ja, das Ding war, dass ich auf einer Station war, die eher für Depressionen war. Also da waren jetzt keine Leute, die, also doch da, beziehungsweise waren, glaube ich, zwei Leute, die halt so Cannabis-Probleme hatten.
Mhm.
Aber das war jetzt keine klassische Entgiftung oder.
Ja, schon klar.
Aber das muss
so
ich
allgemein trotzdem.
Ja,
man sitzt ja dann wieder in diesem berühmten Stuhlkreis.
Genau, wir hatten, glaube ich, viermal die Woche Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hatten wir immer Gruppe, 100 Minuten.
Viermal Gruppe in der Woche ist heftig.
Ey, das war wirklich, danach warst du auch durch, ne?
Nach
Gruppe.
Aber erzähl kurz bitte über so, wie war das für dich?
Ja, das eigentlich war es eine gute Zeit. Was mir total geholfen hat, war zu hören, dass man nicht alleine ist. Das hat mir eigentlich am meisten gebracht, noch mehr als Gruppe und Einzeltherapie.
Ja.
Mit anderen Leuten zu reden, so wie du vielleicht auch mit John irgendwie. Und
hey,
wir haben beide dasselbe durchgemacht. Und
ja.
Und irgendwie zu wissen, ey, es gibt noch andere, denen es irgendwie auch scheiße geht. Jetzt vielleicht
du bist nicht allein, das ist ja das große Ding hier.
Genau. Ja. Vielleicht nicht genau dasselbe wie du, aber halt auch eben die Gefühlswelt ist gleich oder ähnlich. Und das gibt einem total viel, finde ich. Das hat mir sehr geholfen. Da war ich dann tatsächlich nach dieser Schmerzambulanz, das waren, glaube ich, 6 Wochen, die ich warten musste auf den Platz. Dann habe ich, glaube ich, nochmal 8 Wochen da in stationär gemacht. Und dann kam der große Rückfall leider. Ich weiß noch, es war der vorletzte Abend, also eine Nacht vor der Entlassung, und ich habe gesagt, ey, Leon, du hast das jetzt durchgezogen, als Belohnung kannst du dir jetzt hier in der Psychiatrie noch Oxycodon klar machen und kaufen und konsumieren, und hab das konsumiert, und du willst nicht wissen, wie schnell das wieder, also es ist.
Ich will's wissen, da wir hier
Podcast.
Warte mal, aber kurz, ganz kurz vor dem Rückfall, weil ich finde es immer sehr spannend, wann die Krankheitseinsicht sich manifestiert hat. War das in der Schmerztherapie oder hattest du die Krankheitseinsicht eigentlich schon vorher?
Ich glaube, ich hatte sie immer so ein bisschen, dass sie richtig gekommen ist, ist eigentlich noch nicht so lange her, würde ich sagen. Also das ist so richtig.
Vielleicht nach diesem besagten Rückfall, so war es bei mir.
Genau, das ist eigentlich erst jetzt noch nicht mal ein Jahr her, das war so um Weihnachten rum, ne? Oder kurz nach Weihnachten, würde ich sogar sagen, dass so richtig eine Krankheitseinsicht kam.
Weil das hilft einfach ja extrem, dass man von der Krankheitseinsicht dann zum Abstinenzwunsch kommt.
Ja.
Weil ich kann nicht zum Abstinenzwunsch kommen, wenn ich die Krankheitseinsicht nicht habe. Sonst das funktioniert nicht ohne, ja.
Total.
Sonst ist es nicht real.
Ja,
ja, ich kann sagen, ich möchte aufhören und das als Wunsch verklausulieren.
Ja.
Aber ohne Krankheitseinsicht ist der Wunsch eigentlich nicht viel wert. Ja.
Ja.
Weil nur nach dem Wunsch kommt ja dann die Abstinenzentscheidung.
Ja.
Also ich finde immer, diese 3 Punkte sind so ganz entscheidend für den Beginn einer Genesung.
Und das meine ich auch mit diesem, dass ich mich eigentlich selber total oft angelogen habe, ne? Weil ich eben dieses immer dachte, so ja, so, aber diese richtige Einsicht, die kam eigentlich erst noch danach, würde ich sagen. Also dass ich das richtig,
kann ich verstehen,
richtig verstanden habe irgendwie.
Wie der Rückfall, können wir den zusammenfassen in meine Güte? Oder also wie, erzähl mal, also warst du wieder, wie schnell warst du da, wo du vor all der Therapie warst?
Naja, es ist ja immer, es schleicht sich ja so ein.
Mhm.
Du denkst dann irgendwie, jetzt hast du das irgendwie durchgezogen, hast es geschafft. Ey,
und ich hab's verstanden.
Genau, ja. Und dann denkst du irgendwie so, jetzt kann, also dieser erlaubnisgebende Gedanke, von dem ihr immer so toll sprecht, ist ja, jetzt muss ich mich dafür belohnen, war es bei mir, ne? Jetzt kannst du dich auch mal belohnen, so, das ist ja eine tolle Wirkung, die kann man ja ab und zu mal nehmen, so. Und dann habe ich es genommen und dann hatte ich natürlich aber wieder, also eine Konsumeinheit besteht aus 10 Stück, sage ich jetzt mal so, jetzt auch nicht zu detailliert, aber ja, dann nimmst du davon eine und dann ist es erstmal so, jetzt hast du dich belohnt. Aber jetzt hast du ja die anderen da auch noch liegen. Ja gut, dann nimmst du jetzt nochmal eine zweite. So, dann nimmst du eine zweite und dann sagst du, ja morgen aber nicht. Ja, aber es ist doch auch blöd, wenn das hier rumliegt, also... Das wird schon nicht so schlimm sein. So.
Mach weiter.
So, dann nimmst du am zweiten Tag das nächste so, ne? Und dann, ja gut, jetzt machen wir den Blister leer. Den Blister machen wir noch leer und dann ist aber auch erstmal Schluss.
Dann ist auch gut.
Ja, genau. Du hast es jetzt ja auch durchgezogen und so schnell wird diese Abhängigkeit auch nicht wiederkommen. Du machst jetzt den Blister leer. Ist der Blister leer, beziehungsweise noch zwei Stück drinne? Ja, das kannst du eigentlich auch schaffen, wenn du dir jetzt nochmal was holst. Und zack, bist du wieder drin. Ne? Mhm. Und also eigentlich schon der davor, ne? Ich meine,
ja, klar.
Aber
da ist man ja noch immer erlaubnisgebenden Gedanken, dass man nicht weitermacht.
Genau.
Das war ja bei mir, ne, der Rückfall am Entlassungstag.
Ja.
War ja auch so, ich muss nochmal gucken, ob ich auch abhängig bin.
Ja.
Deswegen muss ich ja konsumieren.
Total.
Ne?
Total.
Also, ne, völliger Wahnsinn.
Ja.
Und dann kaufe ich mir diese Minimalmenge, die ich so brauche, die aber jetzt auch nicht so viel ist, ja. Ich will es jetzt auch nicht genau sagen. Jetzt nicht nur ein Behältnis, so, aber auch nicht, wo man sagt, ich übertreibe jetzt voll.
Ja.
Und das ist natürlich in Stunden weg. Und dann weiß ich noch genau, dass ich natürlich auch dann in dem Rausch und also das, was ich vor 3 Stunden mir noch gesagt habe, egal was passiert, ich hole mir nicht noch was, war dann überhaupt nicht mehr umsetzbar.
Ja.
Also ich habe sofort angerufen. Und das ist ja dieser Rückfall, der mich alles gekostet hat.
Ja.
Ne? Das kam dann, denn bin ich 3 Tage wach, habe ich meine Freundin angerufen, meine damalige, irgendwelche Leute um nach Geld angepumpt. Und so kam das ja bei ihr raus.
Ja.
Und danach habe ich sie über ein Jahr nicht mehr gesehen. Und also das war dann diese ganz schlimme Zeit. Ne? Musste sofort ausziehen und so weiter. Das Kind nicht mehr gesehen. Also, und ich wusste ja, dass das passiert. Also, dass sie so reagieren wird, wenn ich aus dem Therapie komme und konsumiere am ersten Tag. Das war auch so halb so kommuniziert, so Hang, ne, ist klar. Also, das ist die letzte Chance für uns.
Ja.
Weil wenn du jetzt wieder konsumierst, wie soll das weitergehen? Wir haben ein kleines Baby.
Ja.
So. Ja. Also, ich wollte das, erzähl das nochmal, weil es einfach so abgefuckt ist.
Ja.
Ja, ist ja genau die Situation da, auch bei dir. Ne?
Ja, total, total.
Und dann holst du wieder was, obwohl du eigentlich nur die eine Packung holen wolltest.
Ja, ja.
Und es ist aber nicht möglich. Ne?
Genau.
Und also wir haben keine Mittel damals gehabt, du und ich, Nein zu sagen.
Ja.
Das ist krass, ne?
Ja. Ist ja, glaube ich, auch, habt ihr mal die Folge gemacht hier über diese 6 Punkte der WHO.
Mhm.
Und es ist ja, glaube ich, auch, ich kann den Konsum nicht kontrollieren. Oder
das Ende steuern.
Das ist es, glaube ich, eher. Ne?
Ja.
Ich kann das Ende nicht steuern.
Ja, das ist Wahnsinn.
Und das ist echt, das trifft ja voll zu.
Ja, ja.
Das trifft ja voll zu.
Ich finde immer wieder verrückt, wie einfach diese Sätze formuliert sind, diese 6 Punkte.
Ja.
Also, Ende nicht steuerbar. Liest du so und denkst, fuck. Genau das ist es.
Ja.
Und der Punkt beinhaltet auch, dass der Beginn auch nicht steuerbar ist. Ja. Und das ist sogar auch sehr interessant, denn man bildet sich immer ein, man steuert den Beginn. Aber das tut man ja gar nicht, weil das ja ein erlaubnisgebender Gedanke vom Onkel Sucht ist, ne, der dir ja auch uns suggeriert hat, ja komm, wir müssen ja dieses und jenes. Also wirklich dieses oder jenes und das ist dann für uns plausibel.
Genau.
Irgendein dummer Grund.
Ja,
aber gut, das ist ja jetzt, dann kann ich ja gar nicht anders.
Ja, jetzt mal, also es ist jetzt ja auch Wochenende, ne?
Also und das ist ja auch nicht, ich habe den Beginn des Konsums gesteuert.
Ja.
Wenn ich aus der Therapie komme und was kaufe.
Ja.
Was habe ich da jetzt wie genau gesteuert?
Ja. Da kann ich auch, wie gesagt, total.
Das ist halt die Abhängigkeit.
Ja.
Okay, dann nimm uns doch mal bei dir weiter mit.
Ja, dann war ich noch mal im Urlaub, da war dann auch noch mal, da war ich dann in Amerika, da habe ich mir sogar dummerweise noch was mitgenommen. Und ich meine, wenn ich da kontrolliert worden wäre in den USA, ne, da hätte ich auch mal irgendwie ganz schnell eine Nacht im Gefängnis
verbringen können. Aber ist doch da auch legal, oder nicht?
Nein, das ist ja alles BTM, oder also das ist ja da, also...
Aber du brauchst ja das Rezept, aber...
Genau, und ich hatte das ja illegal, ne,
also
ich hatte einfach Tabletten nur mit, ne.
Das geht dann auch da nicht?
Das geht auch da nicht. Du brauchst, ich kann jetzt zum Beispiel auch mit dem Substitut kann ich verreisen. Also ich kann auch zum Beispiel hier, wenn ich Urlaub machen will, ich muss halt zum Arzt gehen und der stellt eine Bescheinigung aus, dass wenn ich kontrolliert werde am Flughafen, dann kann ich sagen, hier Doktor sowieso hat das hier unterschrieben und das darf ich mit mir führen. Ne? Mhm. Also ich habe auch so einen Ausweis mit, dass ich das jetzt mit mir führen darf und so.
Sehr gut, ja.
Und das ist natürlich alles geregelt, weil wenn du auf der Straße angehalten wirst und von der Polizei durchsucht wird, dann ist das ein Betäubungsmittel und das wird dir weggenommen, wenn du halt nicht belegen kannst, dass du, also es ist wie wahrscheinlich medizinisches Marihuana oder sowas, es muss halt eben von einem Arzt
begründet sein.
Genau.
Wie ging es dann weiter nach diesem Rückfall? Wie lange lief der? Und wie emotional hat der dich auch nochmal, sag ich mal, tiefer reingeholt? Weil das sitzt ja schon, wenn man auf einmal wieder drin ist.
Das
sitzt, obwohl man schon mal stationär war.
Das sitzt total, ne? Also man ist total enttäuscht von sich und dann ist das natürlich auch wieder so ein Teufelskreis. Du willst deine schlechten Gedanken oder dein schlechtes Gewissen. Willst du damit wieder betäuben, dass du dir dann wieder was holst, ne? Um halt irgendwie das zu vergessen, dass du jetzt einen Rückfall hattest, so.
Und wenn es nur, du weißt ja, und wenn es nur für ein paar Stunden ist.
Ja.
Du willst
das
dann nicht spüren, ne?
Genau, genau. Und dann bist du natürlich auch ganz schnell wieder in dem Aspekt der körperlichen Abhängigkeit. Mhm. Und da ist es ja immer so, also, das wünsche ich wirklich meinem größten Feind auf dieser Erde nicht, so einen körperlichen Entzug durchzumachen. Weil da denkst du einfach nur noch, ich will, dass es jetzt aufhört. Ich will, dass es jetzt aufhört und ich mache das morgen nochmal, aber jetzt nicht mehr. Ja, dann war halt eben die Zeit. Ich habe es dann nicht mehr von einem Arzt verschrieben bekommen, gar nicht mehr. Das heißt, ich musste alles finanziell irgendwie stemmen. Mhm. Hab einen Kredit aufgenommen, ne? Alles, jeden einzelnen Cent dafür ausgegeben. Ich habe eigentlich immer viel gearbeitet, neben der Uni oder auch bevor ich studiert habe, habe ich gearbeitet und so. Und ich habe alles ausgegeben. Mir war es scheißegal, ob ich mir jetzt noch was zu essen leisten kann im Monat oder sowas. Hauptsache, du kannst jetzt noch einmal was holen. Noch einmal. So, und es ist egal. Dann hast du irgendwelche Freunde angerufen an mein PayPal-Konto und hast irgendwelche Lügen ausgedacht. Kannst du mir das auf das Konto schicken? Ich schicke dir das gleich auf dem zurück und so. Und dann konntest du es aber doch nicht zurückschicken. Und dann ging
aber
das.
Dann hattest du ja erstmal Geld.
Dann konntest du was holen. Dann warst du mit deinem Konto also immer so viel im Minus, wie man im Minus sein konnte. Also konstant immer. Und dann war halt eben das halt eben so, ne? Es ist halt eben irgendwie so ein Gucken, wie organisiere ich. Also da kam dieser Aspekt, den hatte ich vorher nicht so krass mit der Organisation, was eher auch
Beschaffung.
Immer, genau, diese Beschaffung. Das war dann eigentlich erst richtig, dass es richtig ausgeartet ist. Vorher musste ich nur beim Arzt anrufen und sagen, hey, ich brauche was oder mal natürlich noch was zusätzlich zukaufen. Aber da war ja dann wirklich so.
Das musste jetzt so kommen.
Das musste jetzt kommen, ja.
Wie war das zu diesem Zeitpunkt mit Freunden, Familie?
Total vernachlässigt eigentlich. Total vernachlässigt. Es sei denn, es ging ums Geld. Dann natürlich irgendwie angerufen und
guten Call gemacht.
Ja.
Für die paar Minuten. Ne? Und dann hinten raus noch eine Frage gestellt.
Ach, übrigens.
Kannst du mir noch mal kurz. Ja. Ist alles gut sonst.
Ja.
Und haben die gegeben?
Ja, schon, aber irgendwann natürlich auch nicht mehr. Ich meine, die haben das auch
sich gehäuft.
Die haben das natürlich auch gemerkt und es gab immer wieder dann auch Gespräche so.
Welche Beträge hast du so gebraucht? Das interessiert mich schon. Das geht schon ins Geld, oder?
Das geht schon ins Geld. Also ein.
Wie viel hast du in der Woche ausgegeben?
Boah, in der Woche 200 Euro mindestens.
Ja. Okay.
Wenn nicht mehr.
Ja. Bei mir ist es mehr
gewesen,
ja. 200 Euro war ein Tag.
Ja, das ist krass.
Ja. Also, ne, muss jetzt nicht am nächsten Tag wieder 200 gewesen sein, aber 200 Euro ist im Grunde so ein Tag, so Nachmittag. Bis im nächsten Tag rein und dann muss irgendwie wieder irgendwie ein 100er irgendwo herkommen.
Ja.
Dann ist man mal wieder 3 Tage clean, ne, so.
Ja.
Ich rede jetzt von den letzten 6 Jahren des Konsums, sondern brauchst dabei ja wieder irgendwie 300 Euro.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel nur, ich weiß nicht, jetzt können wir mal kurz drüber reden, wenn ich zum Beispiel nur einen 50er hatte oder in deinem Fall vielleicht jetzt, sag mal, einen 15er.
Ja.
Und ich wusste, ich kann mir jetzt nur ein bisschen holen, also nicht bei weitem das, was ich eigentlich brauche, um den Konsum so zu starten, wie ich ihn gewohnt bin. Ja. Wir reden mal vom Start.
Ja.
Das war gefühlt noch schlimmer, als wenn ich mir mehr geholt habe. Also natürlich, weil ich dachte, fuck, was mache ich eigentlich in ein paar Stunden dann?
Ja.
Aber eigentlich wäre, also ich erzähle das Beispiel, weil man eigentlich weiß, ich kann damit meine Sucht überhaupt nicht befriedigen.
Ja.
Also oder das, was auch immer ich davor habe. Von Sucht war ja nicht immer unbedingt im Kopf die Rede, sondern das, was ich mir jetzt erlauben will, das kriege ich eigentlich schwer damit hin. Aber dann zu denken, okay, dann kaufe ich mir von dem 50er lieber was zu essen für die nächsten 4 Tage.
Ja.
Das macht man ja dann auch nicht.
Nee,
ne? Sondern man, ich dachte eben oft immer, ich kläre das dann im Konsum, den nächsten Konsum.
Ja.
Kennst du das? Man denkt, wenn man intoxikiert ist, jetzt dann kommt irgendwas.
Ja, ja.
Dann passiert was.
Ja. Ich habe immer gesagt, das ist das Problem von Zukunftsleon.
Ah, ja. Also, ah, okay, sehr gut.
Was ist eigentlich
total, nach hinten geschoben, ne?
total schwachsinnig ist, ja. Aber das war immer so meine Denke, ne?
Da sind wir doch jetzt wahrscheinlich kurz vor der aktuellen Therapie, oder?
Ja, jetzt sind wir so bei letzten Jahr Weihnachten, würde ich sagen.
Okay.
Und dann ging das weiter und dann kam irgendwann der Punkt, wo das Geld knapp wurde.
Ja, also so richtig knapp.
So richtig knapp. Ja. Und man muss einfach sagen, Oxycodon ist wahnsinnig teuer. Also das ist, ich meine, das ist eben auch ähnlich wie Kokain. Du kannst natürlich auch nicht einzelne Tabletten kaufen, sondern musst dann eben einen ganzen Blister kaufen und sowas. Das ist immer das Blöde dabei. Oder ist ja egal, wie man das jetzt nennt. Und dann hat natürlich immer jemand gesagt, also es gibt auch andere Alternativen, die günstiger sind, ne? Und ich habe immer gesagt, niemals, niemals. Und dann kam eben dann doch irgendwann, also zum einen Heroin und zum anderen auch Fentanyl. Und war dann eben die günstigere Alternative. Und das habe ich nur ganz selten, also das habe ich dann am Ende nur genommen. Und das war eigentlich so richtig die Einsicht für mich, wo ich gesagt habe, was machst du hier? Du hast immer gesagt, du fässt das niemals an. Niemals. Mal davon abgesehen, dass Oxycodon eigentlich genau das gleiche ist wie Heroin, aber
aber wir sind hier ja, natürlich, das ist ja, diese Sendung ist dafür da, dass man diese Gedanken eben ausspricht, ja. Du sagst auf der einen Seite, das fasse ich nicht an, konsumierst aber schon seit 3 Jahren Oxycodon, das sind ja alles, ist ja alles bescheuert und eben krank.
Ja.
Krankheit.
Ja.
Also ich meine.
Ja.
Ja.
Ja, das eben ausprobiert und dann eigentlich kam damit die Krankheitseinsicht und gesagt, es kann nicht weitergehen. Es kann so nicht weitergehen.
Mhm.
Und es war also.
Und da warst du bestimmt auch alleine.
Da war ich, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang, glaube ich, des Podcasts gesagt, das war eine total, also das war einfach aus dieser Einsamkeit heraus. Dieses Oxycodon war wie jemand, der dich jeden Abend zu Bett bringt, so elterlich und dich zudeckt, dir noch ein Küsschen auf die Stirn gibt, dir eine gute Nachtgeschichte vorliest und.
Ja.
Also so habe ich es immer so ein bisschen romantisiert, so, ne? Und wenn du einsam bist, dann sehnt man sich ja nach genau sowas eigentlich. Dass man jemanden hat, der einen irgendwie zudeckt und so ein bisschen für einen da ist und sowas. Und so war das halt eben von dem Gefühl her. Ja.
Was kam dann, Drogenberatungsstelle oder wie war dein Weg in die Suchthilfe?
Genau, also noch ganz kurz, das ist auch noch eine Story, die will ich erzählen. Es war dann so auch teilweise so, da hatte ich noch ein paar Tabletten und ich habe gesagt, ich nehme die jetzt alle auf einmal, weil ich kann diesen Entzug nicht nochmal machen. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben 30 Mal versucht, kalt zu entziehen.
Mhm.
Mal lief es 2 Wochen gut, mal lief es einen Tag gut, aber es ist die Hölle auf Erden eben. Und ich habe auch tatsächlich irgendwann gesagt, du nimmst jetzt alles auf einmal und dann ist eigentlich auch egal, was passiert. Also ich habe so ein bisschen sogar darauf gehofft, dass ich diesen Entzug am nächsten Tag nicht machen muss.
Mhm.
Es war klar, es ist das letzte Geld, was ich habe. Es ist das letzte, was ich überhaupt habe. Jetzt nehme ich es alles auf einmal. So. Und also auch total gruselig. Das muss ich auch jetzt mal irgendwie durchatmen, wenn man sich das so erzählen hört. Total schockierend. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, es geht nicht. Es geht nicht so weiter. Und dann Drogenberatungsstelle, ganz klassischer Weg, kann ich jedem wärmstens empfehlen. Möchte ich auch ganz, ganz lieb grüßen.
Bitte.
Ja, möchte den Namen nicht hier sagen, aber meine Beraterin oder Therapeutin.
Dürfen wir den Träger nennen?
Ist das ein großer Träger? Das ist Diakonie.
Diakonie, sehr gut.
Genau.
Ja.
Ja.
Liebe Grüße.
Ja, möchte ich ganz lieb grüßen. Sie hört das auch oder sie hat zumindest gesagt, sie hört die Folge. Ganz liebe Grüße, vielen Dank für alles und für die Vermittlung zu dem Arzt. Das ist nämlich auch alles dann über die Drogenberatungsstelle gelaufen.
Ja.
Und dass ich dann eben einen Arzt bekommen habe oder an einen Arzt vermittelt wurde, der eben Substitution macht. Weil es ist ja auch total schwierig leider in Deutschland eine Stelle in der Substitution zu bekommen. Es gibt die Möglichkeit auf jeden Fall. Und wenn ihr ein Problem habt, wenn ihr abhängig seid, es ist auf jeden Fall eine super Methode, um halt irgendwie euch zu stabilisieren. So, es gibt andere Methoden, dafür sind die Beratungsstellen da, die zeigen euch verschiedene Wege auf.
Was zu einem passt.
Ja. Genau, was zu einem passt, ob man jetzt irgendwie stationär das macht.
Was man auch fühlt, ne?
Genau, genau. Ja. Und bei mir war es halt eben so, das hätte ohne Substitution gar nicht funktioniert. Also bei mir ist es nämlich gerade, dass es so eine
Stabilisation. Wie lange machst du das, was ist der Weg, was ist der Ausblick in die Zukunft mit für dich?
Genau, momentan.
Was die Substanz angeht und auch dein Leben.
Momentan ist es einfach das Ziel, Stabilisation zu erreichen und sobald ich, also ich, die Substitution ist bei mir zum Beispiel gerade die Grundlage, damit ich überhaupt Therapie machen kann.
Ja,
sonst wäre das überhaupt gar nicht möglich.
Danke,
bei mir.
Dass du das erwähnst, das ist wichtig. Ja.
Und genau, jetzt ist meine Hoffnung, Substitution zu machen, in der Zeit die Therapie. Und durch die Therapie halt eben da irgendwann komplett rauszukommen. Also dann mit der Substitution, das ist auch für mich kein langfristiges Ziel. Also ich möchte da irgendwann auf jeden Fall wieder raus. Ja, ich brauche Skillketten, ich brauche Verhaltenstherapie, die mir irgendwie hilft und zeigt, was kann ich machen, wenn ich Suchtdruck bekomme, wie kann ich damit umgehen. Und auf diesem Weg befinde ich mich gerade.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Willkommen zurück im Leben. Du hast dir dein Leben zurückgeholt.
Ja.
Gib uns doch nochmal, wie schön ist das jetzt, wenn du, natürlich ja, Substitution ist besprochen, aber du hast ja eben keine Rauschwirkung.
Ja.
Und das ist auch eine heftige Sache, so eine körperliche Abhängigkeit und medizinisch eben, finde ich toll, dass du es gesagt hast, ich weiß es ja auch nur vom Hörensagen, Therapie wäre ja gar nicht möglich sonst.
Genau.
Mit dieser körperlichen Abhängigkeit. Wie ist es mit deiner Familie, sind die für dich da, unterstützen sie dich?
Ja.
Vielleicht auch doch mal dazu auch was.
Also ich habe großes Glück, mit meiner Familie, dass die so toll für mich da sind und ja, möchte ich auch an dieser Stelle ganz, ganz herzlich grüßen. Ja, schon wieder so ein bisschen Tränen in den Augen, aber ja, danke, dass ihr für mich da seid, auch meine Freunde, die irgendwie immer da sind. Ihr bedeutet mir alle sehr viel, danke, dass ihr alle noch an meiner Seite steht. Oh. Und ja.
Du schaffst das, Leon.
Ja.
Ja, wir sind am Ende.
Ja.
Leon, nochmal vielen lieben Dank fürs Teilen und alles Liebe für dich.
Dankeschön.
Bevor wir den großen roten Knopf drücken, den der MC Lücke schon hier blinken sieht, richtig? Die Playlist Wucht und Flüchtig, John und Hagens Lieblinge und die unserer Gäste, in unserem Fall heute Leon, hast du uns Lieder mitgebracht?
Ja, ich hab zwei Lieder. Bei dem einen weiß ich, dass es noch nicht auf der Playlist ist, bei dem anderen bin ich mir nicht ganz sicher.
Okay.
Zum einen wäre das Stevie Wonder, Higher Ground.
Sehr gut.
Möchte ich gerne dazu fügen, weil es einfach auch eine schöne Geschichte hat, um eine neue Chance im Leben.
Stevie Wonder ist sowieso großartig.
Finde ich auch, ja. Riesenfan. Und zum anderen würde ich gerne American Woman von Lenny Kravitz hinzufügen.
Der könnte schon drauf sein.
Das weiß ich nicht, ob der schon drauf ist.
Ansonsten wird er addiert. Ich bin auch ein großer Lenny Kravitz-Fan und der Song ist auf jeden Fall in meiner privaten Playlist. Sehr gute Wahl, Leon.
Dankeschön.
Dann viel Spaß damit. Hört mal rein. Wucht und Flüchtig könnt ihr auch abonnieren bei Spotify. Die Tourdaten habe ich am Anfang schon gesagt. Dann machen wir jetzt mal den roten Knopf.
Ja, ich drücke ihn.
Und wir machen das ein bisschen zusammen, Leon. Wenn ich mir Sorgen mache über meinen eigenen Konsum, was kann ich machen?
Ja, ihr könnt zu einer Drogenberatungsstelle gehen und die helfen euch wunderbar. Was man auch super machen kann, finde ich persönlich, ist zu einem Hausarzt gehen. Die haben auch, wie gesagt, ärztliche Schweigepflicht, ich habe es vorhin ja schon erwähnt. Die können einem wirklich gut helfen, die können einen vermitteln, die können einem Adressen nennen, wo man sich hinwenden kann. Natürlich gibt es hier bei Sucht und Süchtig den Discord-Server, glaube ich.
Sehr gut.
Wo man
sich
auch natürlich irgendwie, das ist ja, glaube ich, auch eine
Online-Drogenberatungsstelle mit Chatbetreuung. Ja, der Sucht und Süchtig Discord-Server zu finden im Instagram-Story-Highlight. Dort ist der Link zu und da ist eine Online-Drogenberatungsstelle integriert mit Chatbetreuung.
Ja, vielleicht auch ganz cool für die Leute, die sich irgendwie erstmal nicht trauen zu telefonieren.
Genau,
Oder sowas. Also von daher, es gibt genug Möglichkeiten. Wendet euch an eure Freunde, an eure Familie. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man da offen mit umgeht. Natürlich ist es ein schwieriges Thema, aber eure Familie liebt euch im besten Fall und eure Freunde. Und die wollen euch helfen. Und wie gesagt, Hausarzt, Drogenberatungsstelle.
Genau, und wenn ihr wenn das vielleicht die erste Folge ist, in die ihr reinhört und ihr denkt, ah, mein Gott, trifft das auf mich zu, trifft das nicht auf mich zu mit meinem Substanzkonsum, dann ist es erstmal schon mal schön, dass ihr anfangt, den Konsum zu hinterfragen. Da empfehlen wir dann Folge jetzt danach zu hören, die Folge, die heißt Bin ich süchtig? Mit den 6 Punkten der WHO, müsst ihr nochmal schauen, ich habe die Nummer nicht im Kopf. Gebt einfach oben im Feed Bin ich süchtig ein, bei Sucht und Süchtig. Das ist eine gute Folge, nach der kann man vielleicht ein bisschen einschätzen, bin ich süchtig oder eben nicht?
Ja.
auch nochmal für Angehörige, die sich Sorgen um ihre betroffene Menschen in ihrem Umfeld machen, sei es Sohn, Tochter, Onkel, Tante, Kind, Mutter. Das kann jeden leider treffen, die Krankheit. Auch für euch gibt es Selbsthilfegruppen, dass ihr in den Dialog geht, um euren Liebsten besser zu unterstützen, der vielleicht an dieser Krankheit leidet. Auch da kann man einem Hausarzt davon erzählen, der dann vielleicht weiß, wo vielleicht hier einer in eurem Umfeld eine Kontaktadresse ist für Angehörigenbetreuung von Suchterkrankten. Und allen anderen alles Liebe und wir verbleiben mit einem.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.